Because our Jungs halt der Tag-Attack. Go!
Sie wissen, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison.
Und da ist gekommen dieser eine Moment.
Lach mich doch tot hier, was hier abläuft.
Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das klang deutlich.
Und da ist er, der Comunio Podcast.
So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 224 des offiziellen Comunio Podcasts. Und was waren wir alle heiß auf das Duell zwischen Bayern und Leverkusen am letzten Wochenende? Ja, und zumindest ich war dann doch ziemlich enttäuscht im Nachgang, muss ich zugeben. Ich hatte wirklich nicht erwartet, dass sich Bayer Leverkusen da in bester Energie-Cottbus-Manier hinten reinstellt. Aber gut, der Erfolg, und ich würde schon sagen, dass man das 1:1 als Erfolg für Leverkusen werten kann. Dieser Erfolg gibt Alonso recht. Ja, man sollte allerdings nicht immer darauf setzen, dass man aus insgesamt 0,15 X-Goals ein Tor macht. Ja. Übrigens Leverkusen nur mit 0,15 X-Goals mehr als Werder am Wochenende davor gegen die Bayern. Naja, also die Bayern in sehr, sehr guter Verfassung, aber hätten natürlich dieses Spiel sehr gerne gewonnen. Und man muss sagen, klar überlegen, aber die ganz großen Chancen gab es dann auch nicht haufenweise. Und da lagen dann am Ende auch ein bisschen die Nerven blank auf der Bayernbank, ja, wie man am Beispiel von Sven Ulreich hören konnte.
Hör auf da drüben, du Penner! Hey, hey, setz dich hin, Rolfes, du Mixer!
Ja, also wer es nicht verstanden hat, er hat Simon Rolfes einen Mixer genannt. Ja, vermutlich, weil er den Kader von Leverkusen so gut zusammengestellt hat. Also auch ein bisschen Anerkennung, aber ja, DFB-Kontrollausschuss ermittelt übrigens gegen Sven Ulreich. Also da müssen wir abwarten, ob das Ganze noch ein Nachspiel hat. Bisschen mehr los auf dem Platz war in Dortmund am Freitag gegen Bochum und dann aber auch Dienstagabend in der Champions League gegen Celtic. Und ich weiß aus verlässlicher Quelle, dass mein heutiger Experte Tim Müller eine Karte für das Spiel hatte, die er aber dann doch weitergegeben hat. Also auf einer Skala von 1 bis Ulreich, wie sehr ärgert dich das, Tim, im Nachgang?
Hallo Flo, hallo an alle. Ärgert mich gar nicht, weil ich stattdessen selber gestern Fußball gespielt habe und das war fast eine größere Show als das, was ich von Adeyemi da gesehen habe im Nachgang.
Glaube ich. Also. Ihr habt ja auch ihr seid ja ähnliche Spielertypen, Adeyemi und du. Mhm. Beide Linksfuß.
Ja, ne? Genau.
Ja, auch dieses von außen nach innen ziehen und dann einfach Abschluss suchen und so, ist ja auch
Tempo auch ähnlich. Ja. Also ja, okay, da vielleicht, aber vielleicht leichte Unterschiede. Also da ist Adeyemi vielleicht ein bisschen langsamer, aber sonst. Ja. Nee, aber zur zweiten Halbzeit habe ich dann doch vom Fernseher gesessen und dann ja auch immer noch ein bisschen was.
Da ist ja auch noch ein bisschen was passiert. Ich habe dann quasi da mehr gesehen, aber kann ich verstehen, ne? Wenn man selber auf dem Platz steht, da liegt die Wahrheit, ne? Da muss man das auch mal machen. Aber ich glaube, es war der höchste Dortmunder Champions League-Sieg der Historie. Hättest du dabei sein können?
Ja.
Aber lieber Soccerhalle Köln-Löwe nicht, ist auch schön.
Ja, das stimmt.
Ja. Naja, gut. Tim, wenn du sonst im Vorfeld nichts mehr hast, würde ich sagen, schauen wir mal drauf. Oder hast du noch was? Ich weiß nicht. Ist in der Blütenstadt was, was wir erwähnen müssten?
Ich glaube, da gibt es gerade keine neuen Nachrichten, die jetzt hier die vorkommen müssen.
Die Planung fürs Entenrennen nehmen langsam
Das ist Form ja quasi, das ist ja quasi am Tag nach dem Entenrennen läuft schon die Planung fürs nächste Jahr.
Ja, nach dem Entenrennen ist vor dem Entenrennen, ne? Wir wissen das. Gut, schauen wir drauf, was wir vorhaben. Wir haben eine Hörerfrage, die wir reinnehmen wollen heute. Das ist eine allgemeine Frage, vielleicht für viele von euch auch spannend. Dann schauen wir auf die Begegnungen des nächsten Spieltags. Also 6. Spieltag der Bundesliga steht an, da schauen wir drauf. Und in der Top 3 der Woche, Nick und du, ihr habt ja letzte Woche das untere Marktwertsegment euch vorgenommen. Wir schauen auf die Spieler zwischen 2 bis 5 Millionen, welche sind da besonders empfehlenswert. Die gibt es am Ende in der Top 3 der Woche. Und wenn du bereit bist, Tim, dann würde ich sagen, dann hören wir direkt mal auf die Frage, die kommt von Toni aus Gießen.
Hallo liebes Communio-Team, Toni aus Gießen hier.
Ich hätte mal eine allgemeine Frage bezüglich Spielerbewertungen, die auf einer anderen Position spielen, als sie gelistet sind. Allgemeines Beispiel ist eigentlich schon immer Rito Baku, der als Abwehrspieler gelistet ist, aber häufig rechter Flügelstürmer spielt. Hier gibt es natürlich dann mehr Punkte für Torbeteiligung und Tore, aber wie verhält es sich in Bezug auf Gegentore? Werden diese automatisch einen negativen Einfluss haben, obwohl er Stürmer ist, oder spielt dies keine Rolle? Gleiches war jetzt auch bei Mitchell Weiser der Fall, der am Wochenende Flügelstürmer gespielt hat und Bremen natürlich aber 3 Tore kassiert hat. Wie wertet sich das aus? Also zusammengefasst, bezieht sich die Punktebewertung die gelistete Position oder auf die gespielte Position? Vielen Dank, ciao.
Gut, Tim, wenn es okay ist für dich, würde ich das gerade einmal schnell abhandeln.
Ja, sehr gerne.
Ja, also erstmal ist es so, Toni, du hast von Torbeteiligung gesprochen. Wir müssen hier natürlich klar unterscheiden von Comunio selber. Gibt es die Punkte, Sonderpunkte nur für Tore? Also 5 Punkte für einen Abwehrspieler, 4 für einen Mittelfeldspieler, 3 für einen Stürmer, 11 Meter-Tore unabhängig von der Position jeweils 3 Punkte on top. Das ist das, was von Comunio drauf gewertet wird. Was dann bei Sportsmonks passiert, das ist nochmal eine andere Frage. Da gibt es natürlich, wenn jemand eine Torvorlage macht, wird das positiv in der Note vermerkt. Also es gibt einen indirekten Bonus für Torvorlagen, der ist aber nicht direkt draufgeschlagen von Comunio. Also das nur mal schon mal einmal vorneweg. Und dann ist es so, dass die Note, die bei Sportsmonks entsteht, hat nichts damit zu tun, wie der Spieler bei Comunio gelistet ist, sondern eben auf welcher Position der Spieler wirklich zum Einsatz kommt. Und dann gibt es bestimmte Kriterien und dann gibt es Abwertungen für Abwehrspieler und für Torhüter. Ja, das ist also abhängig von der tatsächlichen Position. Also bei Gegentoren gibt es dann die Abwertung. Ja, dementsprechend ist das also die Verknüpfung, die unterschiedlichen Punkte, das bezieht sich dann nur auf Tore. Also Rito Baku, ob er jetzt als Mittelfeldspieler oder als Abwehrspieler gelistet ist, macht in seiner Note, die er bekommt, keinen Unterschied, sondern wird erst dann relevant, wenn er ein Tor macht. Ja, da bekäme er, wenn er jetzt als Mittelfeldspieler gelistet wäre, bekäme er für ein Tor 1 Punkt weniger, als er eben jetzt bekommt, wenn er ein Abwehrspieler ist. Ja, also so riesig groß ist dieser Effekt nicht. Natürlich wird es dann vor allen Dingen interessant, wenn ein Spieler, der als Abwehrspieler gelistet ist, auf einmal im Sturm auftaucht. Ja, auch möglich. Gut. Also, ich hoffe, wir konnten dir und allen weiteren Comunio-Usern, die sich das schon mal gefragt haben, diese Frage klären. Also, entscheidend für die Note ist das, wo der Spieler sich auf dem Platz bewegt und dann eben Bonuspunkte fürs Tor. Da ist dann entscheidend, wie er bei Comunio gelistet ist. Gut, Tim, damit würde ich schon sagen,
sehr gehen wir rein. Sehr informativ.
Was denn?
Sehr informativ.
Ja, gerne, ja, gerne.
Vielen Dank für deine Ausführungen.
Ja. Ja, ich danke mir für meine Ausführung, genau. Dann würde ich sagen, gehen wir rein in den Freitagabend. Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach, das ist die erste Partie, die ansteht. Die Augsburger haben nur 1 der 13 Bundesliga-Heimspiele gegen Mönchengladbach verloren. Also kein gutes Pflaster für die Borussia. Das waren 2-3 im Februar 2020. Übrigens damals Doppeltorschütze Lars Stindl. Wer zuletzt mal wieder getroffen hat, das ist Thomas Schwanschara gegen Union, Siegtorschütze in der Nachspielzeit nach über 10 Monaten und 15 torlosen Pflichtspielen, hat er wieder zugeschlagen. Vor einem Jahr in Augsburg hat er doppelt getroffen. Also das nur mal für den Hinterkopf. Schauen wir jetzt aufs Personal bei den Augsburgern. Essende fehlt mit seiner roten Karte, das war sowieso ein wildes Spiel, habt ihr ja letzte Woche vermutlich drüber gesprochen, da fehlt er noch von dieser Partie gegen Mainz, letzte Partie nach der Länderspielpause, also nach der Länderspielpause ist er wieder dann, steht er zur Verfügung, Gummi und Oxford fehlen gesperrt, Vargas sehr fraglich mit Sprunggelenksproblemen. Die Augsburger in Leipzig ein bisschen unter die Räder gekommen, also da hat Leipzig sich den Frust von der Seele geschossen, dass es bislang irgendwie gerade offensiv nicht so richtig läuft bei den Sachsen. Da waren die Augsburger jetzt, war für sie dann nicht so doll. Kann natürlich sein, dass es jetzt ein paar Änderungen gibt. nach diesem 0-4, Meunier zum Beispiel könnte vorne in der Spitze für Titz zum Einsatz kommen, das, was ich mir vorstellen kann. Und dann wissen wir natürlich auch nicht, Vargas eigentlich gesetzt auf dieser Doppelzehn neben dem Angreifer. Was ist, wenn er nicht kann? Meier und Jensen sind auf jeden Fall Kandidaten, danach zu rücken. Aber es könnte auch so sein, beispielsweise Redzepi, dass einer der beiden mal für ihn reinkommt. Also da müssen wir die Woche einmal im Auge behalten, wie die Gesundheit bei Vargas aussieht. Sieht eher so aus, also Sorup, er ist umgeknickt, ich glaube Dienstag im Training, und Sorup sagte, es sieht nicht gut aus, wir haben noch keine genaue Diagnose. Ich vermute eher, dass er ausfällt. In der Abwehr könnte Monaco-Leihgabe Matsima zum ersten Mal in die Startelf rücken. Bauer wäre da der Streichkandidat. Natürlich muss man nur auf die Tabelle schauen, um zu sehen, dass das für die Augsburger, die jetzt 15. sind mit 4 Punkten, ein extrem wichtiges Spiel ist, um in der Länderspielpause Ruhe zu haben. Auf der anderen Seite die Gladbacher, Omlin, Olschowski, die werden weiterhin ausfallen, genauso wie Honorar, Nguma und Borges. Sanchez, diesen extrem wichtigen Sieg, den Augsburg diese Woche feiern will, die hatten die Gladbacher letzte Woche mit dem Last-Minute-Treffer gegen Union, und Schwanzara hat sich damit natürlich empfohlen für die Startelf, gerade weil neben Honorar auch Nguma ausfällt. Der ist letzte Woche reingekommen in die Startelf, für Honorar hat sich dann selbst verletzt, also es ist ein bisschen verflucht offensichtlich, diese Position. Aber auch Hack hat Chancen auf die Startelf. Also Kleindienst ist gesetzt. Von dem haben wir übrigens, ist jetzt durchgesickert, dass er von Julian Nagelsmann wohl eingeladen wird zur Nationalmannschaft, weil Niklas Füllkrug mit Achillessehnenproblemen ausfällt. Kann ich übrigens sehr gut nachvollziehen, Tim. Ja, der Grund, warum ich gestern nicht mitkicken war, also ich habe ja auch Achillessehnenprobleme. Deswegen stehe ich wie Füllkrug auch Nagelsmann nicht zur Verfügung in der nächsten Länderspielpause. Ja, deswegen Kleindienst. Ne? Der darf also bei der Nationalmannschaft zeigen, was er kann. In Gladbach ist er sowieso gesetzt. Dahinter ist es jetzt relativ offen. Player, glaube ich, ist der Favorit. Aber auch Hack und Schwanzara haben Chancen auf die Startelf. Honorar, der wäre, glaube ich, wenn er fit ist, ganz klar gesetzt. Fehlt aber eben jetzt verletzt. Ja, also 2 aus 3, das ist die Aufgabe da für Seoane. Ansonsten ist eigentlich nur offen, wie immer in dieser Saison, wer spielt neben Julian Weigel. Seoane wechselt da bislang zwischen Reitz und Sander munter hin und her. Da hat keiner einen entscheidenden Vorteil. Also wenn ihr es wissen wollt, könnt ihr eine Münze werfen. Ich traue mir das jetzt nicht so zu, da eine ganz klare Prognose abzugeben, wer da an der Startelf steht. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Auf Augsburger Seite finde ich Meunier interessant, 3,48 Millionen, wenn er sich denn durchsetzt. Es ist ein Freitagabendspiel, das hat den Vorteil, dass wir das dann schon mal sehen. Können wir eventuell noch unsere Aufstellung dementsprechend anpassen, ob er in der Startelf steht oder nicht, oder ihn erstmal auf die Bank setzen, wenn ihr mit Live-Einwechslungen spielt. Also das ist auf jeden Fall eine Option, die ich interessant finde. Auf Gladbacher Seite, wir haben dieses Thema schon immer wieder gehabt, Gladbacher Spieler haben alle ihren Preis. Also wir haben beispielsweise einen Elvedi, der eine überragende Comunio-Saison spielt, bis hierhin, aber der eben auch 7,5 Millionen schon kostet. Trotzdem wäre Elvedi noch einer, wo ich sage, ja, der zahlt das aber im Moment auch mit Leistung zurück. Ansonsten, wenn wir einen Hack beispielsweise sehen, der ist schon beim Marktwert von über 8 Millionen. Wir wissen gar nicht, ob er sich durchsetzt da. Das ist mir alles so ein bisschen teuer bei den Gladbachern. Es gibt einen, den finde ich sehr interessant. Den hören wir später. Ansonsten, ich habe jetzt mal Elvedi sogar bei 7,7 jetzt. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Also da wirklich extrem hochpreisig. Hat aber auch schon 30 Punkte gemacht in dieser Saison. Ja, muss man dazu sagen. Kommen wir zu meinem Tipp. Ich glaube, es wird ein sehr enges Match und am Ende steht es 1-1.
Ja, mein Gefühl sagt mir, dass dann doch diese Statistik weitergeht. Also, dass die Augsburger zu Hause gegen Gladbach gut aussehen und dieses Spiel knapp mit 2-1 gewinnen.
Okay, und damit gehen wir rein in den Samstag. Kommt zum ersten deutschen Europapokal-Teilnehmer. 8 von 18 sind ja diese Woche im Einsatz. Also, das wäre immer noch, häufiger hören. Erste Mannschaft, über die wir sprechen wollen, das ist Bayer Leverkusen. Die empfangen Holstein Kiel. Leverkusen, die letzten 12 Duelle gegen Aufsteiger ungeschlagen geblieben. 2 Remis und 10 Siege, zuletzt 7 Siege in Serie. Kiel wiederum hat nach 5 Spieltagen erst einen einzigen Punkt in 30 Spielzeiten. Seit Einführung der 3-Punkte-Regel gab es nur 7 Aufsteiger mit weniger als 2 Punkten zu diesem Zeitpunkt. Und 6 der 7 sind abgestiegen. Einzig allein Duisburg in der Saison 1996-97 konnte sich im Nachgang noch retten. Also kein gutes Omen für die Störche. Und Tim, du warst ja, ich habe jetzt gesagt, du hattest eine Karte für Celtic. Du hättest natürlich auch gestern gerne bei Bayer Leverkusen gegen AC Mailand im Stadion gesessen. Ne? Gehe ich mal von aus.
Wäre direkt um die Ecke gewesen. Ne? Also ich weiß nicht, ob noch ein Plätzchen frei gewesen wäre, aber... Soll er mal vorkommen in Leverkusen?
Ja, hätte gepasst. War ja auch nicht so schönes Wetter gestern. Naja, gut. Du darfst uns auf jeden Fall mal auf Stand bringen, was diese Partie angeht.
Ja, die Leverkusener haben weiterhin alle Mann an Bord. Also immer eine schöne Situation, gerade wenn man Verein ist wie Leverkusen, der große Ambitionen hat. Wir haben drüber geredet. Leverkusen mal defensiv gespielt, gegen die Bayern ein 1-1 rausgeholt, auch in der Champions League defensiv gut gestanden, 1-0-Sieg gegen die AC Mailand. Rotation war auch nur minimal zwischen beiden Spielen. Alex Garcia durfte mal für Andrich starten und Adli für Terrier. Ein Heimspiel gegen Kiel scheint jetzt eine gute Gelegenheit zu sein, um dann mal wieder größer zu rotieren und einigen Stammkräften eine Pause zu verschaffen. Ich gehe mal davon aus, dass Alonso das jetzt vorhat. Letztens hat das ja schon einmal gewagt. Da lief es erst ein bisschen schleppend, als er größer rotiert hat. Aber diesmal dürfen sich, denke ich, Leute wie Belossian, Mukiele, Palacios, Teller, Arthur, Hofmann, Schick, alle mal Hoffnungen machen auf die Startelf, wen er dann tatsächlich aufstellt und wen er schont. Das ist jetzt schwer vorherzusagen, wie groß die Rotation aufstellt. Einige Stammkräfte dürften aber mal draußen sitzen. Also ich rechne zum Beispiel fest mit Schick mal im Sturm für Boniface. Auch, dass jetzt Palacios seinen ersten Startelf-Einsatz bekommt, halte ich für ziemlich wahrscheinlich. In der Abwehr, ja, dass da dann Incapié oder Tapsoba oder Tah mal geschont werden, auch wahrscheinlich. Aber genau vorherzusagen, was er macht, kann ich kaum sagen. Auch im Tor ist eine Möglichkeit, dass jetzt Kova, den er ja auch in der letzten Saison öfter mal gebracht hat in den internationalen Wettbewerben, dass da jetzt in der Bundesliga mal ein Einsatz für ihn drin ist und Radetzky draußen bleibt. Aber es ist ein bisschen eine Lotterie. Müssen wir uns alle überraschen lassen, wer denn spielt und wer erstmal draußen sitzt.
Ja, das ist nicht so schön. Ja, das ist wirklich so.
Bei den Kielern insgesamt recht klar hingegen, da fehlt weiterhin nur der langzeitverletzte kleine Bekel. Ja, und Kiel hat es weiter schwer.
Der kleine Bekel fehlt. Fehlt der große Bekel, kann spielen, oder was?
Genau, der kann, der ist dabei, wie immer. Ja, also Kiel hat es schwer, wie immer. Immer noch ein Punkt erst auf dem Konto. Ist nicht so einfach in der Bundesliga für Holstein. Ich habe ja auch schon vor der Saison gedacht, das ist jetzt im Kader nicht das Potenzial, um da am Ende die Klasse zu halten. Besonders bitter für jemanden wie Schutto Macino. Schon 4 Saisontore nach 5 Spieltagen, die aber alle kaum was gebracht haben. Ja, zuletzt einen Doppelpack erzielt bei einer 2-4 Niederlage gegen Frankfurt. Also schade drum, dass seine Tore insgesamt jetzt Kiel nicht viele Punkte bringen. Sie haben schon unterschiedliche Systeme gespielt, die Kieler, sowohl mit Dreier- als auch Viererkette, ist ausprobiert. Ich würde jetzt mal annehmen, dass man es in Leverkusen auch wieder defensiv angeht mit einer Dreierkette hinten, aber wirklich ganz sicher kann ich es nicht sagen. Da wäre jetzt es praktischer, wenn jetzt Nick hier wäre, der könnte euch das sicher erzählen. Aber ich würde mal tippen, dass es eine Dreierkette wird. Eine Chance könnte jetzt Erras bekommen, der zuletzt 2-mal angeschlagen, nicht im Kader stand in der Defensive. Vielleicht kommt er rein. Auch die Herren Remberg, Skripski oder Puchatz dürfen sich mal zumindest mal Hoffnung machen, vielleicht reinzurücken. Nach der letzten Niederlage sind ja immer Wechsel möglich. Offensive hingegen sollte soweit stehen. Die machen es eigentlich ganz gut für die Verhältnisse, die Kiel eben hat. Daher würde ich auf Kieler Seite auch Macino nochmal nennen. Man muss bedenken, der hat gezeigt, dass er sich in der Bundesliga durchaus beweisen kann. Kostet 7,2 Millionen. ist daher keine schlechte Wahl für den Sturm, denn er ist im Moment der viertbeste Comunio-Stürmer, der einzige aber in den Top 10 Stürmern, der nur unter 10 Millionen kostet. Eigentlich sind Stürmer ja traditionell sehr teuer und er ist für 7,2 günstig zu haben. Er trifft auch gegen Gegner wie Frankfurt, auch wenn es am Ende nicht für Punkte reicht. Daher ein ganz interessanter Spieler, finde ich, auf Kieler Seite. Sonst kann ich nicht ganz so viele nennen, die mir da jetzt gefallen. Bei Leverkusen lohnt sich dann der Blick auf die, die eben normalerweise nicht spielen. Kovar 860.000, Belossian 1,97, Teller 2,89. Sollte einer von denen reinrücken, dann steigt auch der Wert kurzzeitig und die Wahrscheinlichkeit, ein gutes Spiel gegen Kiel zu machen, ist jetzt erstmal nicht gering. Daher wären das die Leute. Alle anderen sind teuer, selbst die, die selten spielen bei Leverkusen. Da haben wir auch Leute wie Jonas Hofmann, der eigentlich gar keine Rolle spielt, kostet auch immer noch 4,4. Da ist auch die Frage, ob ihr, wenn ihr den noch habt, das wäre jetzt jemand, wo ich sage, da kann man langsam über den Verkauf nachdenken, weil da müssen schon mehrere ausfallen, damit er jetzt reinkommt. Sein Stern ist gesunken, nachdem er im letzten Jahr ja noch ein sehr wichtiger Spieler war.
Ja.
Ich habe in diesem Spiel nicht viel Hoffnung für die Kieler. Ich sag diesmal, macht nicht mal Machino ein Tor, sondern es wird ein klares 5-0 für Leverkusen.
Ja, ich bin nicht ganz so hoch, aber ich glaube, ein 3-0 wird es auch. Ja, also ich glaube auch, Leverkusen freut sich, dass sie mal wieder ein bisschen offensiver spielen können als in den letzten beiden Partien. Und das werden sie ausleben. Das wäre auch mein Tipp.
Mit rechnen.
Okay, nächste Partie. Der SV Werder Bremen empfängt den SC Freiburg. Werder mit einem historischen Spiel letzten Sonntag bei der TSG Hoffenheim. Erstmals in ihrer Bundesliga-Historie nach 12 Minuten schon 3 Gegentore kassiert. Und dann haben sie im Anschluss gleich auch das erste Mal in der Bundesliga nach einem 3-Tore-Rückstand noch gewonnen. Das war erst das 9. Mal in der Bundesliga-Historie, dass das passiert ist, bei weiß ich nicht wie vielen Tausenden von Spielen. Also das war schon besonders. Insgesamt gibt es übrigens 3 Spieler, die dreifach getroffen haben in dieser Saison. Bekommst du alle zusammen, Tim?
Ach du Heilige. Komm ich selber nicht
drauf. Kommst du nicht drauf?
Nee.
Also Harry Kane, André Kramaric.
Ach, Kramaric, ja, der hat so einen guten
Saisonstart. Und Jens Storgestay, ja? Das sind natürlich die 3 Leute, da kaum eine Überraschung dabei.
Nee, ja? Das stimmt, ja.
Freiburg jetzt also zu Gast im Weserstadion und die Freiburger könnten mit einem Sieg bei Werder einen Vereinsrekord einstellen. Dann hätten sie nämlich schon 4 Siege auf dem Konto und mehr waren es nie nach 6 Spieltagen einer Bundesliga-Saison. Umso ärgerlicher natürlich aus Freiburger Sicht, dass sie zu Hause gegen St. Pauli mit 0-3 verloren haben. Das war dann doch eines der überraschenden Ergebnisse des letzten Wochenendes. Schauen wir aufs Personal. Djinma fällt ebenso weiter aus wie Veljkovic. Dann haben wir Stark, der musste verletzt runter in Hoffenheim mit Oberschenkelproblemen. Da haben wir noch keine genaue Prognose, ob es reicht fürs Wochenende. Und Senelin, der musste mit einer Kopfverletzung raus. Auch er ist fraglich für diese Partie. Ja, das Spiel in Hoffenheim, ich habe es eingangs gesagt, nach desaströsem Start noch gewonnen. Natürlich ist es so, die absolute Schlüsselszene dieses Spiels ist die rote Karte. Das macht Ntsoki bei 3-0-Führung, musst du halt Aguda laufen lassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er ihn dann macht, ist sowieso relativ gering, weil er da einfach kein Eisvogel ist vor der Kiste. Aber das darf man nicht machen. Natürlich muss man dann schon sagen, selbst wenn man, das waren jetzt so knapp 80 Minuten plus Nachspielzeit, 70 Minuten plus Nachspielzeit in Überzeit spielt, dann muss man das natürlich trotzdem erstmal so spielen. Aus dem 0-3 noch ein 4-3 machen. Das war zwischendurch, war es richtig gut. Hinten raus hat man nochmal Probleme bekommen. Es gab da eine Monstergrätsche von Malatini, wer sie noch nicht gesehen hat. Also das wäre der Ausgleich gewesen für Hoffenheim. Ja, ich hatte mich ja auch mal über Stay und seine mangelnde Effizienz vom Tor, dass er einfach ein riesiger Chancentod ist, beschwert. Aber jetzt, ich sag mal, am letzten Samstag war es ganz in Ordnung. Ja, könnte er jetzt gerne, also vielleicht ist er echt so. Er hat gesagt, er hofft, dass der Knoten jetzt bei ihm geplatzt ist. Das hoffe ich natürlich auch. Sollte Lien ausfallen, dann würde Alvero reinkommen. Der ist auch in Hoffenheim gekommen. Das war okay. Sowieso jemand, den Werder eigentlich perspektivisch in die Startelf reinholen muss. Die haben also relativ für Werder-Verhältnisse extrem viel Geld in die Hand genommen, um ihn fest zu verpflichten. Der muss irgendwann spielen. Eigentlich. Ja, sonst muss man schon sagen, also für einen Ergänzungsspieler ist das zu viel Geld für Werder-Verhältnisse, was sie hingelegt haben, über 6 Millionen im Sommer. Es trifft sich gut, Marco Friedl nach Sperre wieder zurück. Also entweder kann er dann direkt für Stark rein, sollte er ausfallen. Ich war jetzt letzte Woche, so wie es aussah, am Sonntag eigentlich davon ausgegangen, dass Stark sicher ausfällt, so wie er sich einen Oberschenkel gepackt hat. Aber da haben wir noch keine definitive Antwort. Ansonsten würde es wohl Malatini treffen. Und solange Ginma verletzt ist, wir haben eingangs das bei der Hörerfrage auch schon gehabt, Mitchell Weiser vorne mit Schmid gemeinsam hinter Duxch, das hat nicht so schlecht funktioniert. Also und es hat vor allen Dingen den Vorteil, dass Ole Werner auf Derek Köhn setzen kann. Ich hatte ja Köhn quasi gedacht, dass er vielleicht Köhn vorzieht, weil Ginma verletzt ist und Weiser und Agu auf Außen, aber er hat es anders gelöst. Und Weiser wahrscheinlich auch, kommt da besser zurecht auf dieser Position. Köhn, eine echte Verstärkung. Also das sieht gut aus. Laie mit Kaufoption könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass der in Bremen bleibt, weil jetzt hat man wirklich mit Agu und Köhn zwei richtig, richtig schnelle Außenspieler. Und da merkt man, Tempo ist doch nicht so ganz unwichtig, ja, wenn man denkt, dass letztes Jahr zu dieser Zeit hat Toni Jung auf der linken Seite noch gespielt bei Werder. Ja, da liegen wirklich Welten dazwischen, was das Tempo angeht, zwischen Jung und Köhn. Schauen wir auf die andere Seite, bei den Freiburgern Röhl,
ja? Ich wollte noch gerade sagen, wo wir gerade bei diesem torreichen Spiel waren, was ist das in letzter Zeit eigentlich für eine Häufung, wenn wir jetzt auch noch die zweite Liga dazu nehmen? Ja. Mit so dieses Spiel Köln-Karlsruhe, letzte Woche Schalke-Darmstadt, jetzt Hoffenheim-Bremen, also in so kurzer Zeit oder zwei an einem Spieltag von so komplett wilden Spielen.
Das ist interessant, ja.
Das, ich fand vor allen Dingen, hat sich so schnell dran gewöhnt, weil ich habe am Wochenende bei Hoffenheim-Werder gearbeitet und es meinte erst ein Kollege, 6 Tore in einer Halbzeit. Gab es das schon überhaupt schon mal? Und ich habe dann erst gesagt, ach, das kommt bestimmt einmal die Saison vor, weil ich jetzt gerade diesen Eindruck hatte der anderen Spiele und haben gesehen, ach nee, doch erst zum dritten Mal in diesem Jahrtausend. Ah, man hat jetzt den Eindruck, das wäre irgendwie jetzt neuerdings der Standard oder es kommt öfter mal vor. Aber es ist schon eine Seltenheit, eine Halbzeit wie die erste. In dem Spiel.
Ja, und ich sag mal, es war auch im Hause Reinicke war es dann ganz okay, wie es dann nachher gelaufen ist, weil nach diesem 0-3 waren die Fahnen hier schon auf Halbmast, ne?
Ja, muss aber man sagen, haben bei trotzdem, allen Beteiligen. Hast aber dann, als dann doch Bremen zurückkam, nicht irgendwie deinen Kindern Hörschaden verpasst?
Nein. Ich habe es ganz entspannt und ruhig zur Kenntnis genommen, wie es meine Art
sehr
ist.
Schön.
Ja. Gut, schauen wir jetzt wirklich auf die andere Seite. Zu den Freiburgern, Röhl, Schree und Gulde, die werden alle ausfallen. Ich habe es schon angesprochen, 0-3 gegen St. Pauli. Aber muss man auch sagen, das war eines dieser Spiele, wo man auch nachher nicht so richtig sagen kann, wieso ist das denn jetzt so ausgegangen? Also St. Pauli hat auch einfach mal aus 1,5x-Goals dann 3 Tore gemacht. Freiburg hat nicht so viele klare Chancen rausgespielt und dann kann das schon mal passieren. Ich glaube, dass sich Julian Schuster trotzdem hauptsächlich bei seiner Stammelf bleiben wird. Ich glaube, wer wackelt, das ist Ehren Dingschi, Höhler oder sogar Weishaupt, wären da Kandidaten, ihn zu ersetzen. Ist halt die Frage, wie Julian Schuster das nimmt, weil für Dingschi, der sich ja dagegen entschieden hat, in Bremen zu bleiben, wäre es natürlich schon eine schöne Sache, wenn er jetzt nach Werder kommt und nach Bremen kommt und da auch von Beginn an auflaufen darf. Ob das eine Rolle spielt oder nicht, kann ich nicht sagen. Es wäre das dritte Mal in Serie, dass er in der Freiburger Startelf auftauchen würde. Aber so richtig Klick hat es bei ihm noch nicht gemacht. Man muss auch fairerweise sagen, dass eben seine Schokoladenposition von Litz Doan besetzt ist und Dingschi durch die Mitte kommt. Ja, bei den Freiburgern. Und das ist dann schon auch nochmal ein Unterschied. Da kommt er einfach nicht so 100% zurecht. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Auf Bremer Seite Mitchell Weiser, 6,27 Millionen, ist jetzt eben im Sturm zu Hause. Ja, wir haben eingangs gehört, das hat jetzt erstmal notenmäßig nicht zwingend den Grund, dass ich sage, ja, da wird er viel besser performen. Er ist aber als Abwehrspieler gelistet, das heißt schon, ich könnte mir vorstellen, dass die Torgefahr jetzt erstmal erhöht ist und dann kriegt er 5 Punkte, Von daher Weiser für 6,27 kann man schon gut machen. So oder so ist er ein sehr, sehr guter Spieler und auch bei Comunio schon mit 23 Punkten in dieser Saison. Das kann sich also sehen lassen. Skelly Alvero 1,39 Millionen ist günstig und sollte Lieden ausfallen, dann habt ihr einen Startelf-Spieler für einen sehr günstigen Preis in einem Spiel, das jetzt zumindest mal kein übermächtiger Gegner ist. Auf der Freiburger Seite Noah Weishaupt, 1,9 Millionen. Wir wissen, dass Nick ein sehr großer Freund ist von ihm. Er hatte die Wachablösung mit Vincenzo Grifo schon eingeläutet im Sommer. Das konnte jetzt Weishaupt noch nicht untermauern. Hat er eben auch die ersten drei Spiele verpasst, verletzungsbedingt. Zuletzt zweimal eingewechselt. Gegen St. Pauli kam er sogar schon zur Pause. 4 Punkte hat er da noch gemacht bei Comunio. Das ist sehr ordentlich. Hat Chancen auf die Startelf für 1,9 Millionen. Der Markt im Moment an Startelf-Spielern sind echt die Marktwerte noch relativ hoch, wie ich finde. 1,9 für Noah Weishaupt würde ich mir überlegen, auch wenn ich glaube, dass Werder nachlegen kann. Friedel auf dem Platz macht nochmal einen Unterschied. Und ich hoffe mal, dass so eine Anfangsphase wie die in Hoffenheim mit Friedel nicht vorkommt und tippe hier auf einen 2-1-Heimsieg.
Ja, ich glaube diesmal an ein Unentschieden. 1-1.
Okay, nächste Partie, da gehen wir in die Hauptstadt. Union Berlin empfängt Borussia Dortmund. Die Dortmunder Erster in der Heimtabelle. Erster ja auch in der Champions League derzeit. In der Spitzenreiter in der Champions League. Aber das ist noch vor den Spielen am Mittwoch. Da kann also sich noch was verschieben. Aber man hat auf jeden Fall was fürs Tor, für die Tordifferenz getan gegen Celtic. Das kann man schon sagen. Auswärts.
Das Neue, wichtig ist. Das finde ich auch ganz schön. Das immerhin finde ich schön an der neuen Champions League, dass jetzt die Tordifferenz wichtig ist und deshalb auch alle immer noch Lust haben, noch ein, zwei Tore mehr zu schießen. Sonst in der letzten Saison hätte das Spiel wahrscheinlich dann, hätte man zumindest nach der Pause gesagt, so jetzt können wir auch mal ein bisschen zurückfahren. Das macht man jetzt halt nicht mehr.
Nee, das stimmt. Hast du auch auf anderen Plätzen gesehen, dass dann noch ein bisschen am Ergebnis geschraubt wurde? Das stimmt. Ist auf jeden Fall ein Vorteil. Aber worauf ich hinaus wollte, Tim, ist, dass auswärts Dortmund erst einen Punkt geholt hat. Also in der Bundesliga. In der Champions League haben sie ja schon drei, aber Auswärtspunkte an der Bundesliga noch nicht gewonnen in den ersten beiden Auswärtsspielen. Dreimal auswärts sieglos zum Beginn einer Bundesliga-Saison. Das gab es zuletzt 2012 beim BVB. Also von daher, es wäre mal wieder Zeit. Union aber zu Hause noch keinen Punkt abgegeben. 3 Siege in den ersten 3 Heimspielen haben sie aber auch noch nie geschafft. Also mal sehen, was da, welche Serie der hält oder gebrochen wird. Dortmund hat auf jeden Fall 6 der letzten 7 Duelle gegen Union gewonnen, darunter die letzten 3. Und der BVB, auch der Unioner Angstgegner, denn 7 Niederlagen bereits gegen den BVB in der Bundesliga, gegen keinen anderen Club, haben sie häufiger verloren. Tim, was müssen wir ansonsten wissen vor der Partie?
Ja, fangen wir bei den Gastgebern an. Bei Union fehlen, wie gehabt, Stein und Juranovic. Der Rest sollte fit sein. Union begann jetzt zuletzt 2-mal in Folge mit der gleichen Startelf. Und ich denke, trotz der knappen 0-1-Niederlage in Gladbach aufgrund dieses ganz späten Chanchara-Treffers könnten sie das erneut tun. Defensive ist eingespielt mit Dürki, Vogt und Late vor Renault. Das merkt man auch, denn ja, unter Svensson besinnt sie sich ja wieder darauf, unangenehm zu verteidigen. Das hat bisher nie mehr als ein Gegentor gegeben in dieser Saison. Daher spricht da auch nichts dagegen, irgendwas zu ändern. In der Offensive wäre am ehesten eine Änderung möglich, weil man da mit Vertessen, Benesch, Skarke alles noch Leute hat, die nicht weit weg von der Startelf sind. Da könnte sich vielleicht was verändern, aber muss auch nicht. Also insgesamt, zuletzt halt kein Tor gefallen auf Unioner Seite, daher ist das immer möglich. Aber insgesamt ein Team, was jetzt so auch wahrscheinlich auf Stabilität gehen könnte und gegen den BVB genauso weitermachen könnte. Beim BVB sieht es eigentlich ähnlich aus. Die haben auch zuletzt 2-mal in Folge mit der gleichen Startelf begonnen, was mich überrascht hat. Ich hatte gedacht, gegen Celtic wird ein bisschen rotiert, aber Sahin setzt jetzt erstmal aufs Einspielen. Das könnte jetzt also auch sein, dass es ähnlich bleibt. Allerdings haben wir ja den Fall Adeyemi, der gestern ein tolles Spiel gemacht hat gegen Celtic, Dreierpack in der ersten Hälfte. Auch einer der Elfmeter ist nach Foul an ihm entstanden. Jetzt sah es ein bisschen nach einer Art Muskelfaserriss wahrscheinlich aus. Ist noch nicht ganz bestätigt, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht, aber dass er gegen Union dabei ist, erscheint unwahrscheinlich. Auch Mané, noch das Talent, was eh nur hinten dran ist, fehlt weiterhin. Und bei Daniel Malen müssen wir abwarten. Der fehlte mit hohem Fieber gegen Celtic. Ist noch unklar, ob er fit wird. Reyna habe ich noch nicht gelesen, sollte er eigentlich wieder zurück sein. Zumindest war er im Training, aber noch nicht wieder im Kader. Mal schauen, ob es da fürs Wochenende reicht. Dortmund gibt weiter ein bisschen Rätsel auf. Gegen Bochum war ich im Stadion. Da hätte es ja auch gut und gerne schon 0-3 stehen können. Eigentlich müssen, wenn Boaduda das Tor macht, als er allein aufs Tor zugeht. Dann wäre es schwierig geworden, nochmal zurückzukommen. Und so hat es dann eben gereicht mit 2 Gegentoren. Da konnte man dann das Ding nochmal drehen. Schöne zweite Hälfte insgesamt. Noch ein 4-2 draus gemacht. Und jetzt ja gegen Celtic. Dann eben, da ging alles, gerade offensiv. 7-1. Ein richtiges Spektakel. Jetzt rechne ich allerdings nicht damit, dass es so weitergeht. Denn Union, wie gesagt, ein defensiv sehr starker Gegner. Das ist unangenehm und dem BVB liegt das auch selten, gegen solche Mannschaften anzutreten. Und das könnte eine zähe Begegnung werden. Ja, ich habe es gesagt, die Startelf war jetzt zweimal die gleiche. Dementsprechend möglich, dass jetzt am Wochenende nur Adeyemi ersetzt werden muss. Wenn das so ist, dann wäre Sabitzer entweder derjenige, der wieder auf die ungeliebte Außenposition geht. Er hat ja schon deutlich gesagt, er möchte lieber im zentralen Mittelfeld auf der 6, hat er sogar gesagt. Ich hätte ihn jetzt eher als 8er bis 10er gesehen, aber auf jeden Fall zentral. Ja, kann sein, dass er wieder auf Außen muss. Oder Duronville bekommt jetzt die erste Chance von Beginn an. Gegen Celtic kam er rein für Adeyemi und hat dann fast eine komplette Halbzeit spielen dürfen. Hat das auch wieder sehr ordentlich gemacht, hat sein Talent angedeutet. Ob er dann schon, ob man jetzt sagt, okay, wir bringen ihn jetzt mal von Beginn an und nehmen ihn dann früher raus. Şahin ist ja noch vorsichtig aufgrund seiner ganzen Verletzungen. Müssen wir dann abwarten. Das sind aber die wahrscheinlichsten Varianten. Theoretisch könnte auch noch Maxi Bayer reinkommen. Hat allerdings auch bisher noch nicht so richtig bei seinen Einsätzen so wirklich was zeigen können. Auch nach Einwechslung gegen Celtic war da jetzt noch nicht so viel Bindung zu sehen. Daher, ja, ist das so die Frage, die sich am ehesten stellt in der BVB-Startelf. Negativ ist das dann wiederum zum Beispiel für einen Niklas Süle, der ja am Anfang immer drin war, jetzt zuletzt zweimal auf der Bank saß, einmal nur ganz spät eingewechselt wurde, jetzt recht schnell, trotz seiner Verbesserung, trotz seiner verbesserten Fitness, dann jetzt doch hinter Anton und Schlotterbeck zurückstecken muss, nach aktuellem Stand. Was die Empfehlungen angeht, sehe ich bei Union weiterhin Tom Rothe. Der hat großes Potenzial, mit 4,2 Millionen für mich immer noch ganz günstig bewertet. Ich glaube, der kann noch eine richtig gute Saison spielen und einiges von sich zeigen. Spannend finde ich auch Yannick Haberer, 3,1 Millionen, spielt neuerdings immer auf der rechten Seite, wenn er sich da richtig dran gewöhnt hat und da auch die Torgefahr mal ausstrahlen kann, die er in der Zentrale in der letzten Saison ausgestrahlt hat oder in der vorletzten Saison, in den letzten Jahren, dann punktet er sicherlich auch bei Union noch besser, glaube ich. Und beim Dortmund wisst ihr, was jetzt kommt. Wenn ich hier im Dienst bin und eine Empfehlung abgeben muss, dann nenne ich auch diesmal wieder Julien Duronville. 4,19 Millionen. Ich sag, holt ihn euch. Der Durchbruch naht.
Ja. Ich war schon drauf auf dem Zug. Ich bin dann wieder abgesprungen. Ja. Als er, ich weiß gar nicht, welches Spiel es war, als er dann gar nicht zum Einsatz gekommen ist. Da habe ich gesagt, jetzt muss ich trennen. Da habe ich 600.000 verbrannt, jetzt ist er wieder mehr wert. Naja.
Ja, das ist, ich verstehe, dass Şahin sehr vorsichtig ist bei ihm. Man will ihn nicht verheizen, man will nicht zu früh zu viel belasten, denn da hat er ja noch so seine Probleme gehabt und ich hoffe, dass er jetzt nicht nochmal wieder ausfällt. Aber er wird jetzt öfter reinkommen. Das ist, denke ich, schon klar. Er macht es einfach auch gut. Er hat tolle Bewegungen dabei, wie er da durchgeht. Tolles 1 gegen 1. Also, dass dann auch die Tore und Torbeteiligung kommen, dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Nennen müsste ich zumindest auch mal Felix Nemetscher, der im Aufwind ist, auch neuerdings torgefährlich. 5,5 Millionen kostet er. Das ist natürlich ein bisschen viel, weil er nicht der gesetzte Stammspieler ist, sondern auch manchmal öfter nur reinkommt. Aber er verbessert sich. Er spielt mehr seine Stärken aus, daher nicht so uninteressant. Und bei Süle habe ich ja gerade genannt, den würde ich jetzt eher für 4,7 überlegen, ob ich ihn nicht doch verkaufe. Er sitzt im Moment draußen. Das könnte gegen Union auch so sein. Daher gefährlich, ihn jetzt gerade zu behalten. Und Gio Reyna möchte ich zumindest mal nennen, kostet 1,67 und er ist unter Şahin ja jetzt wieder eine Option. Er war jetzt verletzt, aber vorher ist er reingekommen. Er wurde explizit gelobt, dass er auch eine Chance hat. Und da Sabitzer von Şahin jetzt nicht wieder der Zehner gesehen wird, der den Brandersatz gibt, könnte Reiner auf Dauer derjenige sein, der auch mal reinrutscht und mal Brand ersetzt oder mal für ihn eingewechselt wird oder dann eben in der englischen Woche vielleicht auch mal starten darf, wenn er sich gut macht. Deswegen für 1,67 nicht so uninteressant.
Ja, klar. Ja, müssen wir mal abwarten, ne? Was mit Adeyemi ist, du hast es ja gesagt.
Ja, das auch. Ja, ich hoffe, dass, also er hat selber gedacht, dass es nicht ganz so schlimm ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er gegen Union spielt, aber dann ist ja praktisch für den BVB, genau, dass direkt danach dann auch Länderspielunterbrechung ist. Dann ärgert sich nur die U21 darüber, dass sie gerade nicht von.
Das ist die Frage, die ich mir gestellt hätte.
Ja.
Ob er wieder zur ALF darf, ne? Ich meine, Gnabry soll wieder eingeladen werden, das habe ich Leuten gehört, ist ja auch logisch eigentlich. Adeyemi wäre für mich auch ein Kandidat, nachdem wie es im Moment läuft, ne?
Ja, ist immer die Frage. Ich glaube, er hätte ihm noch ein bisschen Zeit gegeben, der Nagelsmann, bevor er ihn wieder einlädt. Zugleich ergeben sich ja dann auch Lücken. Zuletzt wurde ja zum Beispiel immer noch ein Chris Führich eingeladen, der aber jetzt bei Stuttgart zuletzt nur noch Ersatzspieler war. Also das wäre derjenige, der jetzt am ehesten dann zittern müsste, würde ich auch sagen.
Ja.
Daher, Gnabry, klar, muss man jetzt wieder mitnehmen. Adeyemi hätte es aktuell eigentlich eher verdient als Maxi Bayer. Das muss man dann schon sagen. Aber
gut, wer weiß, ob Bayer dabei ist, ne? Wissen wir ja auch nicht. Ist der noch für der könnte auch noch U21 spielen, oder?
Gute
Frage. Wie ist das bei Maxi Bayer?
Maxi Bayer, ich weiß gar nicht. Ist er noch in dem.
Ja, ich denke schon.
Er ist 21, ich weiß gar nicht, was das Datum ist. Er
wird jetzt 22, das ist die Frage, was der Stichtag ist.
Ja.
Im Moment ist er 21,
Naja.
Wir werden es vielleicht rausfinden.
Ja.
Mal sehen.
Ist ja nicht mehr, wann ist die Nominierung? Ist jetzt morgen oder übermorgen?
Genau, diese Woche.
Ja, dann warten wir es mal ab. Aber Adeyemi dürfte dann kein Thema für die Länderspielpause für irgendeine Mannschaft sein, gehe ich von aus.
Danach hoffentlich wieder dabei. Ja.
Mein Tipp ist, ich habe mit mir gehadert, ob ich nicht sogar auch diesmal, weil es auswärts bei einem sehr defensiven Gegner, ob es nicht doch ein Unentschieden wird, aber ich sage, der BVB gewinnt trotzdem knapp 1-0.
Ja, ich glaube, nehmen auch wirklich Rückenwind mit aus den letzten beiden Partien, aus den letzten drei Halbzeiten und gewinnt 2-1. Ja, wäre mein Tipp. Und Gyurassi macht sich ja schon gut da vorne drin. Also,
ja, das stimmt, den kann man auch noch mal kurz erwähnen. Das ist dann schon, fällt immer mehr auf. Gab ja einige in Dortmund, die erst sagten, ach warum, wir haben noch den Füllkrug und so sehr ich Füllkrug mag, aber Gyurassi ist schon eine andere Nummer. Also das ist schon eine super Verpflichtung gewesen, auf jeden Fall.
Muss man sagen. Gut, nächste Partie, Bochum gegen Wolfsburg. Bochum zum dritten Mal in Folge und zum fünften Mal insgesamt in der Bundesliga nach 5 Spieltagen noch ohne Sieg. Also das ist das Murmeltier, was grüßt. Das gute Omen für die Bochumer, vielleicht machen die es auch extra, weil bislang sind sie nie abgestiegen. Wenn sie die ersten 5 Spiele nicht gewonnen haben, können sie jetzt im Prinzip schon den Klassenerhalt feiern. Das war nämlich bis jetzt immer der Fall, wobei man sagen muss, letztes Jahr war es ja durchaus knapp, um es vorsichtig auszudrücken. Die Bochumer kommen eigentlich immer gut rein in die Partien, das haben wir ja auch in Dortmund gesehen. Torverhältnis der ersten Hälfte ist 5-2. Und dann Torverhältnis der zweiten Hälfte 0-9. Bochum ist der einzige Club, der in dieser Saison noch kein Tor nach der Pause erzielt hat. Also irgendwas passiert da nach den ersten 45 Minuten und dann geht's bergab mit dem VfL. Dem VfL Bochum ist das. Der andere VfL, die Wolfsburger, die haben ligaweit die meisten späten Gegentore kassiert. Also vielleicht klappt's da mit dem Bochum, mit dem späten Treffer. Nämlich an 4 von 5 Spieltagen gab es einen Gegentreffer nach der 82. Minute. Und alle 4 dieser Gegentreffer kosteten Punkte. 5 Punkte insgesamt in den letzten Minuten aus der Hand gegeben noch der VfL Wolfsburg. Schauen wir aufs Personal. Bei Bochum, Bernardo wird ausfallen. Boadu hat eine Erkältung, ist deswegen fraglich. Du hast seine Großchance angesprochen in Dortmund, weiß man nicht. Gut, am Ende ist halt 4-3 ausgegangen. Es wäre noch nicht komplett Ende gewesen. Es soll ja Mannschaften geben, die so 0-3 durchaus biegen können. Aber trotzdem natürlich.
Schafft ja vielleicht Bremen, aber doch nicht der BVB.
Ja, das ist, fängt auch mit B an, ne? Naja, Boadu, also natürlich ein bisschen der Unglücksrabe der Bochumer, würde aber beginnen, wenn er denn fit wird fürs Wochenende. Da kann man von ausgehen. Puste ist einfach dann ausgegangen in der zweiten Hälfte. BVB-Druck wurde zu groß, konnte dem nicht mehr standhalten. Auch die Grätsche vom Passlag, das ist halt nicht immer besonders klug, im Strafraum zu so einer Grätsche anzusetzen. Ja, muss man auch mal sagen. Klarer Elfmeter müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Sollte Boadu ausfallen, dann wären Broschinski oder Miyoshi die ersten Ersatzkandidaten. Ich gehe jetzt aber Stand Mittwoch erstmal davon aus, dass Boadu wieder zur Verfügung steht. Was auffällig war, Lukas Daschner, der war überhaupt nicht im Kader, Woche davor noch in der Startelf gestanden, war dann aus sportlichen Gründen nicht im Kader. Da hatte Zeitler gesagt, dass sie da mehr auf Tempo setzen und sein Profil könnte aber in der nächsten Woche dann schon wieder gefragt sein. Aber es heißt erstmal, von der Startelf ist Daschner offensichtlich jetzt relativ weit weg, weil Zeitler De Witt nach vorne gezogen hat, auf die 10. Und das hat er gut gemacht. Und ich glaube auch, dass das jetzt erstmal so bleibt. Und dann hat er dafür Lucia reingebracht auf der 6 und Sissoko auf die Halbposition gezogen. Das hat ganz gut funktioniert. Ich glaube, dass das was ist, was wir jetzt auch gegen die Wolfsburger sehen werden. Wer wieder mit dabei sein wird, das ist Masovic. Der hat in Dortmund aufgrund der Geburt seines Kindes gefehlt. Glückwunsch da von unserer Seite auch. Jetzt steht er wieder zur Verfügung. Die Frage, ob er reinrückt, denn auch Ivan Ordets nähert sich dem an. Ich sag mal, Medic ist gesetzt und dann ist die Frage, Ordets oder Masovic. Könnte mir vorstellen, dass man bei Ordets nach langer Verletzung ein bisschen vorsichtig ist und Masovic und Medic jetzt gegen Wolfsburg die Innenverteidigung bilden werden. Ja, und dann nach der Länderspielpause werden die Karten vielleicht nochmal neu gemischt. Sonst erwarte ich keine Änderung beim VfL. Bei Wolfsburg, Paredes und Bialek, die werden ausfallen. Außerdem Maier, Rogerio und Swanberg. Alle drei sehr wahrscheinlich auch. Bei Hasenhüttl hatte schon gesagt, vermutlich ist Swanberg fürs Wochenende raus, aber ich habe sie mal unterfragt, weil eine definitive Auswahl haben wir bei allen drei noch nicht. Arnold setzt krank mit dem Training aus, genauso wie Kilian Fischer. Beide gehen wir jetzt erstmal davon aus, dass nichts Wildes ist, dass sie am Wochenende zur Verfügung stehen, aber damit ihr es mal gehört habt. Und Wimmer hat muskuläre Probleme, setzt deshalb mit dem Training aus. Könnte ebenfalls fehlen, je nachdem, wissen wir noch nicht. Stand Mittwoch. Personell, ihr habt es schon gehört, sehr viele Fragezeichen bei Wolfsburg und das macht es jetzt auch nicht ganz so leicht zu überlegen, wie sie denn spielen, was, glaube ich, relativ klar ist. Amura und Wind, ja, man höre und staune, die haben gemeinsam im Sturm gespielt gegen den VfB. Das hat wirklich gut geklappt. Ja, ich gehe mal sehr stark davon aus, dass auch in Bochum so gespielt wird. Also Hasenhüttl hat seinen Kader mal durchgeschüttelt, auf den Kopf gestellt und dann ist Jonas Wind rausgefallen und hat gesagt, ach, den hatte ich ja ganz vergessen. Ja, völlig aus der Versenkung. Ja?
Ich fand es interessant, dass er sich trotzdem nach dem Spiel noch so zurückhaltend dann immer noch geäußert hat bezüglich, also vielleicht will er ihn auch nur ein bisschen reizen, ja, aber er hat jetzt nicht gesagt, ja, das ist der Wind, den jetzt ist er wieder da, sondern er war dann doch so ein bisschen, ja.
Ja gut, ne, wenn er sagt, okay, der war der beste Mann, dann fragt man sich schon, ja, warum hast du ihn denn vorher nie gebracht?
Ja, ja.
Also vielleicht auch so ein bisschen Selbstschutz als Trainer.
Kann auch sein.
Also mein Offensiv war das schon eine der stärkeren Auftritte der Wolfsburger gegen Stuttgart. Also ich gehe davon aus, dass er wieder kommt. Aber okay, vielleicht ist es auch ein persönlicher Beef. Ich würde erstmal davon ausgehen, dass Jonas Wind da zunächst mal wieder in der Startelf steht. Baku könnte wieder reinkommen. Der hat draußen gesessen, wäre ein Kandidat für Thiago Tomasz auf dem rechten Flügel. Kulirakis, der hat ein bisschen fachfremd Linksverteidiger gespielt. Kaminski ist davor gerückt. Ja, so bleiben Borna und Cesiger im Team. Jetzt ist aber auch Joachim Mähle wieder eine Alternative. Auch da gibt es dann viele Möglichkeiten. Also Mähle kann ja links und rechts spielen. Er könnte eben Fischer ersetzen, sollte der zum Beispiel ausfallen. Er könnte auch so für Fischer kommen. Er könnte für Kulirakis kommen, der dann wieder in die Innenverteidigung rücken kann, für Cesiger oder aber auch für Bornau. Also es ist viel im Fluss bei den Wolfsburgern und schwierig vorherzusagen, gerade weil wir nicht wissen, ist Mähle denn eigentlich dann direkt wieder einer, der in die Startelf reinrückt oder aber eben nicht. Offen auch die Besetzung der Doppelsechs, also Swanberg können wir von ausgehen, sehr, sehr wahrscheinlich, dass er ausfällt. Özcan, Gerhard oder Vranks sind die Kandidaten, ihn zu ersetzen und es könnte sogar sein, also Swanberg und Arnold war die Doppelsechs gegen Stuttgart, dass beide ausfallen und dann eben zwei aus drei von den eben genannten Kandidaten. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Also die Bochumer haben nicht nur wenig Punkte in der Bundesliga gemacht, sondern auch bislang sehr dürftige Ergebnisse bei Comunio abgeliefert. Und dennoch haben alle Spieler, fast alle Spieler, schon einen relativ hohen Marktwert. Wo ich reingehen würde, das ist Anthony Lucia. 1,98 Millionen ist der Marktwert. Quasi aufs Abstellgleis so ein bisschen raufgestellt. Sissoko derjenige, der ihm da den Rang abgelaufen hatte. Jetzt hat aber Zeitler eine Möglichkeit gefunden, wie er dann doch wieder reinkommt. Und ich glaube, das wird auch erstmal bleiben für 1,96 Millionen. Finde ich, kann man das gut machen. 4 Punkte in Dortmund, das ist zumindest sehr ordentlich. Ja, ist jetzt auch kein super Schnapper, dafür ist der Marktwert schon zu hoch, aber ganz okay. 1,9 Millionen beispielsweise kostet Ordets, von dem wir nicht wissen, ob er spielt. Also das unterstreicht nochmal meinen Punkt, dass die Bochumer für meine Begriffe teilweise im Marktwert ein bisschen hoch sind dafür, was sie uns eigentlich liefern. Auf der anderen Seite bei den Wolfsburgern Joachim Mähle, 2,41 Millionen, könnte das erste Mal jetzt wieder im Kader stehen, vielleicht direkt in der Startelf. Das ist auf jeden Fall nicht unspannend. Jonas Wind würde ich sofort reingehen, 6,62 Millionen. Du hast ja die kalte Dusche, die Hasenhüttl ihm verpasst hat nach dem Spiel, angesprochen, Tim. Trotzdem glaube ich, dass er da spielt. Und der Stürmermarkt, wir haben es gehört, wie hoch die Preise sind. Wind für 6,62 Millionen, wenn er diesen Stammplatz behauptet, ist ein Schnäppchen. Und von den Kandidaten für die Doppelsechs finde ich Yannick Gerhardt aufgrund des Preises am interessantesten, 1,29 Millionen. Da würde ich zumindest mal spekulativ reingehen und gucken, was denn da passiert am Wochenende. Kommen wir zu meinem Tipp. Ich glaube, Wolfsburg setzt sich durch beim VfL Bochum. Da passt noch nicht alles. Es gibt ein 2-0 Auswärtssieg.
Stimme ich im Wesentlichen zu. Ich sage, es wird ein 3-1 für Wolfsburg.
Sehr gut. Und dann kommen wir zum Topspiel des kommenden Spieltags. Und das ist schon auch wieder interessant. Aber wenn man auf diese Spieltage schaut, irgendwas müssen sie auf 18:30 setzen. Und vertraglich gesehen darf halt jeder Club, ich glaube, pro Runde maximal 5 oder so dieser Topspiele absolvieren. Also es gibt da bestimmte Kriterien. Denn das Topspiel, also das Samstagabendspiel St. Pauli gegen Mainz, wäre man jetzt so spontan nicht zwingend drauf gekommen. Ist aber zumindest ein Spiel, wo, glaube ich, die Atmosphäre gut sein wird in Hamburg. Denn natürlich St. Pauli mit dem 3:0 Erfolg in Freiburg mit Rückenwind und damit eine Serie von 16 sieglosen Bundesligaspielen, also natürlich saisonübergreifend. Letzte Saison ist schon ein bisschen her, aber nichtsdestotrotz endlich mal wieder gewonnen in der Bundesliga, den letzten Sieg. Davor gab es im Februar 2011 gegen den HSV übrigens. Ja, und die Jüngeren unter euch, HSV war mal in der Bundesliga. Wäre das jetzt nicht direkt auf dem Schirm. Da hat also St. Pauli gegen gewonnen. Mittlerweile übrigens seit 2 Partien ohne Gegentor. Vor diesem 3:0-Erfolg gab es ja ein achtbares 0:0 gegen Leipzig. 3:0-Spiele in Folge wären übrigens ein neuer Bundesliga-Rekord für St. Pauli. Also zweimal ist schon eingestellter Rekord. Ja, also so schnell kann es gehen. Jetzt noch einmal 0:0 gegen Mainz, neuer Bundesliga-Rekord für St. Pauli, allerdings Mainz auswärts seit 6 Bundesligaspielen ohne Niederlage. Das ist die zweitlängste derartige Serie der Clubgeschichte. Rekord steht bei 8. Und in den letzten 3 Bundesliga-Auswärtsspielen hat Mainz jeweils 3 Tore geschossen. Das ist das erste Mal, dass Mainz so eine Serie macht und passt natürlich nicht ganz so gut zur Null-Serie von St. Pauli. Wird nicht ganz so einfach für die Kiez-Kicker. Schauen wir aufs Personal bei St. Pauli. Burchard und Zoller, Langzeitverletzten, die werden fehlen. Außerdem Saad wäre natürlich bitter nach seinem Doppelpack in Freiburg, aber er fehlt im Moment krank im Training. Bukalfa, den plagt der Oberschenkel. Auch er gehört zu jener Startelf, die in Freiburg gewonnen hat. Und klar ist auch bei St. Pauli, 3-4-3 ist die Lösung. Ja, also alles, was da versucht wurde, vielleicht das System von Hürzeler ein bisschen umzukrempeln. Diese Mannschaft fühlt sich offensichtlich in diesem Aufstiegssystem am wohlsten. Und ich glaube, das ist jetzt auch erstmal das, was wir sehen werden bei St. Pauli. Und das ist das, worauf Alexander Blessin jetzt vernünftigerweise auch setzen wird. Denn das vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr es letzte Woche thematisiert hattet, aber gegen Leipzig das erste Mal wieder in diesem klassischen 3-4-3 aufgelaufen und jetzt in Freiburg eben auch. Also das scheint der Mannschaft Halt zu geben. Aufstellung können wir relativ kurz machen. Ja, wenn alle fit sind, glaube ich, dass die Startelf aus dem Freiburg-Spiel wieder beginnen darf. Sollte Bukalfa jetzt, geht gar nicht darum, dass er ausfällt. Ich glaube schon, wenn er nicht bei 100% ist, weil es eh ein enges Rennen ist, dann wäre Metcalf die Lösung, der käme dann rein neben Irvine im Mittelfeld. Bei den Mainzern fehlt Hanke Olsen, gelb-rot gesperrt. Also die Mainzer, nachdem sie doch relativ oft, finde ich, davongekommen sind, ohne dass ein Spieler vom Platz fliegt, jetzt zweimal in Serie, dass jemand runter musste für die Mainzer. Außerdem ist Leitsch krank. Das ist natürlich bitter, weil Leitsch eigentlich der logische Ersatz ist für Hanke Olsen. Aber eben da noch nicht klar ist, ob er denn wieder kann. Jetzt gegen Heidenheim hat natürlich Amiri gefehlt. Der hatte da seine Gelb-Rot-Sperre abgesessen. Dadurch wurde Chor ins Mittelfeld gezogen. Und wenn du dann sagst, du hast Chor als Amiri-Ersatz, Tim, ich meine, wie ist das?
Ja, es ist nicht das Gleiche.
Ja, das ist wie wenn du hast einen Ferrari, den bringst zur Werkstatt. Ja. Und dann sagen, wir haben auch ein Ersatzauto für Sie. Ja, hier ist eine 150 Jahre alte Ente, ist auch ein Auto. Ja, aber Sie haben jetzt nicht insgesamt so viel miteinander zu tun. Und so ist das auch mit Chor und Amiri. Aber Amiri, die Mainzer werden sich freuen, ist wieder da. Und natürlich ist diese Mannschaft dann eine ganz andere. Das haben wir in der letzten Saison gesehen, als Amiri dann im Winter kam. Da hat er auch schon im Prinzip auch richtig angefangen, auch spielerisch. Und das können Sie im Moment nicht auffangen. Heißt aber auch, Chor kann zurück in die Abwehr für Hanke Olsen. Und dann wäre Cassie auch, zumindest wenn Leitsch wieder fit ist, frei für seine Position auf dem rechten Flügel. Da hat jetzt Widmer gespielt. Also dieser Amiri-Ausfall hat eine Komplettrotation zur Folge gehabt. Widmer kam rein, Cassie in die Dreierkette. Ich glaube, weil es nicht so geil funktioniert hat und Cassie als Schienenspieler stärker ist, und absolut gesetzt bei Henriksen, dass Leitsch, wenn er denn fit ist, sozusagen in die Dreierkette rückt und Widmer müsste dann wieder auf die Bank. Ja, das wäre mein Tipp für diese Partie. Stefan Bell natürlich theoretisch auch noch eine Alternative in der Abwehr, aber ich glaube, er ist vor allen Dingen einer in der Mitte der Dreierkette und da ist Moritz Jens halt gesetzt. Dementsprechend sehe ich die Rotation da so kommen. Sieb wäre eine Option neben Hong. Für Hong in die Startelf zurück, neben Lee. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Bei St. Pauli, Treu finde ich spannend. 2,77 Millionen, hat erst 12 Punkte geholt. In der zweiten Liga hat er super, super gut gepunktet. Und wenn jetzt St. Pauli ein bisschen stärker wird, dann wird das auch Treu zugutekommen. Deswegen finde ich da für 2,77 einen Stammspieler mit Punktepotenzial, das er bislang in der Bundesliga leider noch nicht so gezeigt hat, finde ich spannend. Bei den Mainzern Amiri 13,26 Millionen, ja, warum nicht? Aber daneben, finde ich, gibt es nicht so super viele spannende Optionen. Ich bleibe dabei, dass Johnny Burkhardt für 11,31 Millionen mir zu teuer ist. Ja, als ich das vor zwei Wochen gesagt habe, hat er einen Doppelpack gemacht. Ja, vielleicht reibt ihr euch jetzt schon die Hände, aber am letzten Wochenende hat er halt gezeigt, Heimspiel gegen Heidenheim, kein Tor, ein Punkt, der Burkhardt. Das ist eben das, was ich bei ihm zu diesem Marktwert kritisiere, dass im Prinzip er nutzlos für euer Team ist, in 90% der Fälle, wenn er nicht trifft. Gut, kommen wir zu meinem Tipp. Ich glaube, es wird eine ausgeglichene Partie und leichte Vorteile vielleicht für Mainz, weil Amiri eben wieder da ist. Trotzdem glaube ich, St. Pauli mit dem Sieg im Rücken holt ihr zumindest einen Punkt. Es gibt ein 1:1.
Ja, mein Gedankengang ist genau der. Ich glaube, Mainz mit dem Ferrari, dem Porsche, dem Maybach im Mittelfeld.
Gibt viele schöne Autofirmen, ja, die uns auch sponsoren können.
Ja, genau.
An dieser Stelle. Wir sind offen für Sponsoring. Nur noch
eine Marke, wenn ihr genug Geld überweist.
Genau. Nö, einfach hier ein vor die Tür stellen.
Auch gut, ja. Auch gut.
Das wäre reicht uns auch in Ordnung.
Ja. Jedenfalls, was auch immer der Amiri ist, ja, also zur Not auch nur ein Opel oder so, ist auf jeden Fall, wenn er wieder da ist. Wir haben
auch schöne Autos, Oberklasse. Opel, Oberklasse, ja. Opel.
Ja. 2:1 auf jeden Fall für Mainz.
Okay. Nächste Partie und da befinden wir uns dann schon am Sonntag, logischerweise, wenn das Topspiel war, dann gehen wir rein in den Sonntagnachmittag, da geht's los mit Heidenheim gegen Leipzig. Heidenheim hat beide Bundesligaspiele gegen Leipzig mit 1:2 verloren, noch nie geführt gegen Leipzig. Könnte man jetzt erstmals machen. Leipzig aber saisonübergreifend seit 16 Bundesligaspielen ungeschlagen. 10 Siege, 6 Remis. Das ist ein neuer Vereinsrekord, den sie jetzt ausbauen könnten in Heidenheim. Leipzig übrigens auch 4 von 5 Spielen zu 0 gespielt. Nur 2 Gegentore bislang kassiert. Beide beim Auswärtsspiel in Leverkusen, was man dann ja auch noch gewonnen hat. Also das ist absolut top. Heidenheim mit Leipzig mit der besten Abwehr der Liga. Amüsante Trivia noch am Rande. Frank Schmidt hat im September 2007 das Traineramt in Heidenheim übernommen und RB Leipzig ist gegründet worden im Mai 2009. Er ist also länger Trainer in Heidenheim, als es den Verein RB Leipzig überhaupt gibt. Und in dem Fall kann man wirklich mal sagen, Frank Schmidt, Trainer bei Heidenheim, mehr Tradition als RB Leipzig. Ja, in dem Fall ist es, kannst du es mit Daten auf jeden Fall auch untermauern. So, Tim, du untermauerst mal, wen wir holen. Aus diesen Partien, wie sieht's aus personell?
Ja, die Heidenheimer müssen auf Niklas Dorsch verzichten, der direkt mal, jetzt wo er reingekommen ist, eine rote Karte gesehen hat und 2 Spiele gesperrt ist. Auch Nius fehlt, weiter verletzt. Und dann müssen wir noch abwarten. Mikkel Kaufmann wurde ausgewechselt mit Schulterverletzungen. Ich habe noch keine Diagnose gehört. Auch Cienza hat das letzte Spiel verpasst mit muskulären Problemen. Da ebenfalls noch kein neuer Stand. Werden wir bei beiden auch mal schauen müssen, wie es da weitergeht. Erstmal bin ich überrascht, naja, nicht überrascht. Auf jeden Fall fand ich es interessant, Heidenheim hat es geschafft, keinen Abwärtstrend aufkommen zu lassen, nach den eben diesen Niederlagen gegen Dortmund und dann dieser recht deutlichen Zuhause gegen Freiburg, dann jetzt eben zurückgeschlagen mit einem 2-0 Auswärtssieg in Mainz. Also das zeigt einfach für mich, das Team ist grundsätzlich stabil. Das macht weiter den Eindruck, als handelt es sich bei Heidenheim einfach nicht mehr um den Abstiegskandidaten, sondern ich habe es ja auch anfangs der Saison schon gesagt, ich glaube, die bleiben wieder drin, die bleiben wahrscheinlich auch locker drin am Ende. Jetzt kommt allerdings der Moment, der für sie neu ist, denn es beginnt die Doppelbelastung. Sie haben also an diesem Donnerstag ihr erstes Conference League Spiel. Da wird es dann auch interessant zu sehen, wie hält es denn jetzt Frank Schmidt mit der Rotation gegen Ljubljana? Kommt da die komplette B11 und dann die A11 in der Bundesliga? Wird es ein Mix? Da kann ich im Moment noch wenige Hinweise geben, dann auch bezüglich der Aufstellung am Wochenende. Schaut mal am Donnerstag rein auf die Aufstellung, was denn da Heidenheim aufbietet. Wenn da einige Stammspieler draußen sitzen, dann wisst ihr also, in der Bundesliga sollten sie dann im Normalfall wieder reinkommen. Ja. Ich denke auch schon, dass es eher so läuft und dass Heidenheim die Bundesliga weiterhin als den Kernwettbewerb betrachtet und die Conference League einfach als Bonus, in dem man dann auch leichter rotieren kann, weil es nun nicht das Ziel gibt. Also klar, ein bisschen Kohle wird's bringen, wenn man die Vorrunde übersteht, aber man kann schon eher sagen, da kann man jetzt auch mit leben, wenn man da ausscheidet. Deswegen würde ich jetzt annehmen,
ja,
da
gibt's
die große Rotation.
Er hat es ja zumindest in den Playoffs, hat er es ja so relativ klar so gehandhabt, ne?
Genau, da hat er ja auch da schon eigentlich dann gar nicht ist drauf angelegt, zwingend in die Hauptrunde vorzudringen, sondern was dann einfach mal guckt, was passiert.
Ja.
Ja, also gehen wir auch von Torwartwechsel aus und so. Also die volle Programm können wir jetzt mal erwarten bei Heidenheim. Interessant ist noch die Personalie Leonard Maloney, gegen Mainz in der 89. Minute erst reingekommen. Also er war jetzt nicht der, den man jetzt gebracht hat, als Dorsch dann vom Feld geflogen ist. Ein bisschen ist sein Stern gesunken im Vergleich zur Vorsaison, könnte jetzt aber auch davon profitieren, dass Dorsch eben fehlt. In der Euroleague, in der Conference League darf Dorsch ja spielen. Am Wochenende muss er dann ersetzt werden. Aber kommen wir gleich da bei den Kaufempfehlungen nochmal zu. Jetzt erstmal RB Leipzig. Da fehlen weiter Kampel, der sich eine neue kleine Verletzung zugezogen hat, und weiterhin Schlager und Uedraogo. Ich gehe mal davon aus, dass wir am Mittwochabend in Turin die Elf sehen werden, die auch 4-0 gegen Augsburg gewonnen hat, wenn überhaupt dann kleine Änderungen. Daher ist aber eher in Heidenheim dann eine leichte Rotation möglich. Das betrifft bei Leipzig vor allen Dingen die Abwehr, wo jetzt zuletzt Henrichs, Klostermann, Bichiabu draußen saßen und Optionen sind. Im zentralen Mittelfeld Vermehren für Seiwald auch eine Möglichkeit und auf der Zehnerposition bietet sich auch Baumgartner für Nusa an. Und im Sturm, da halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass dann auch Paulsen wieder reinrotiert bei dieser Gelegenheit und einer der beiden Top-Stürmer, Šeško oder Openda, dann mal nur von der Bank kommt, um sich etwas auszuruhen. Openda saß letztens schon einmal zum Start auf der Bank, dementsprechend ist vielleicht Šeško jetzt eher derjenige, der sozusagen gefährdet ist und mal nur von der Bank kommen könnte. ja, ansonsten ist bei Leipzig alles klar. Auf der anderen Seite müsst ihr auch hier eben einfach abwarten, was jetzt in der Champions League passiert, ob sich da noch wer verletzt oder was da die Eindrücke sind, um dann selber einmal zu schauen, wie es denn Richtung Wochenende aussieht. Empfehlen würde ich erstmal aber auf Heidenheimer Seite noch den einen oder anderen, nämlich Busch, Manon Busch hat sich überraschend wieder ins Team gespielt zuletzt, war nicht nur einmal drin, sondern beide Male Traoré wurde vorgeschoben. Für 1,3 Millionen ist Busch also plötzlich wieder interessant, nachdem er lange keine wirkliche Option war. Natürlich muss man mal abwarten, ob das jetzt dauerhaft so bleibt, aber spannend ist er für den Preis. Kaufmann durfte auch starten, ist günstig, 1,6 Millionen, wenn er jetzt nicht ausfällt, dann ebenfalls interessant. Und normalerweise, ja, hätte ich gesagt, Maloney ist derjenige, der jetzt von der Dorsch-Sperre profitiert, kostet 1,9 Millionen. Früher in dem Spiel wurde allerdings auch noch Kerber eingewechselt für 1,4, der auch diese Position spielen kann, neben Schöppner, der gesetzt ist. Daher, ja, auch da ein enges Duell, beide aber für den geringen Preis Leute, über die man nachdenken kann. Bei Leipzig würde ich mal Paulsen reinholen. Das ist sehr wahrscheinlich, dass der am Wochenende startet aus meiner Sicht. 2,3 Millionen und gegen Heidenheim ja vielleicht auch interessant als Stürmer gerade, dass da ein Tor ihm gelingen könnte. Ich denke auch, dass es einen Sieg für Leipzig gibt und zwar ein 2:0.
Ja, ich glaube auch. Leipzig setzt sich durch, hat mehr Erfahrung damit mit dem Rhythmus international dann in der Bundesliga. Es gibt ein 3:1. Gut, und dann kommen wir zum nächsten Sonntagsspiel. Das ist das eigentliche Topspiel des nächsten Spieltags, aber Eintracht Frankfurt Donnerstag in der Europa League unterwegs, deswegen dementsprechend natürlich Sonntag im Einsatz, empfängt den FC Bayern. Die Frankfurter erstmals nach über 3,5 Jahren wieder 4 Bundesligaspiele in Serie gewonnen. Damals, Januar, Februar 2021 war das, gab es sogar 5 Erfolge in Serie. Also da müsste man jetzt noch einen drauflegen, aber warum denn nicht? Es kommt jetzt aber der Tabellenführer aus München. Letzte Woche hatten wir Erster gegen Zweiter, jetzt haben wir Zweiter gegen Erster. Die Frankfurter sich durch das 1:1 gegen Leverkusen an der Werkself vorbeigeschoben, sind jetzt Tabellenzweiter und haben ihren bisher höchsten Sieg unter Dino Topmöller gegen die Bayern gefeiert. In der letzten Saison gab es ein 5:1 Heimsieg. Ich lehne mich jetzt schon mal, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, ich glaube, das werden wir nicht nochmal sehen am Wochenende. Kommen wir zum Personal. Bei beiden Teams stehen natürlich die internationalen Begegnungen noch aus. Müsst ihr also mit dazu denken, dass da noch eine Bewegung drin sein kann. Heulund wird auf jeden Fall ausfallen bei Frankfurt. Trapp könnte bei optimalem Heilungsverlauf aber schon wieder zurück kehren. Ging dann doch ein bisschen schneller als erwartet, kann aber auch sein, dass sie da kein Risiko eingehen und er erst nach der Länderspielpause zurückkommt. Das ist beides möglich. Im Moment keine solide Prognose möglich, was die Nachrichten von Trapp angeht. Ansonsten habe ich die 4 Siege in der Bundesliga erwähnt. Das stört dieses unnötige 3:3 gegen Pilsen in der Europa League. Das war nicht der Auftakt, den man sich gewünscht hat. Man hat selbst so ein bisschen verbaselt, dieses Spiel, hatte man einfach das Gefühl. Jetzt auswärts Donnerstag bei Beşiktaş. Jetzt ist die Frage, eigentlich gehe ich davon aus, leichte Rotation in der Europa League, bestmögliche Startelf am Sonntag. Aber vielleicht hat auch dieses 1:1 ein bisschen was verändert. Auch das ist jetzt schwierig zu sagen. Wer in Kiel gefehlt hat, das war Ekitike. Das hieß, es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Wir können davon ausgehen, dass er Sonntag gegen die Bayern spielen wird. Gina Ebimbe ist wieder eine Alternative für die Startelf, nachdem er zwischendurch zu Saisonstart teilweise gar nicht es in den Kader geschafft hatte. Jetzt kämpft er mit Chaibi, Nkunku und Knauf um die beiden Plätze auf den Außenbahnen. Mein Tipp wäre vielleicht sogar fast Gina Ebimbe und Nkunku gegen die Bayern, weil die beide defensiv doch ein bisschen mehr zu bieten haben als Chaibi und Knauf, aber das ist auch ein bisschen Kaffeesatzleserei. Auf der anderen Seite bei den Bayern, Stanisic, Boye und Ito, die fallen aus. Harry Kane, da hat der eine oder andere schon Schnappatmung bekommen. Ich war auch ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass er sich da gegen Leverkusen zumindest so verletzt hat, dass er jetzt erstmal ein bisschen ausfällt, zumindest für diese Partie. Stand jetzt aber beim Abschlusstraining vom Champions-League-Spiel bei Aston Villa schon wieder auf dem Platz. Sieht also so aus, als würde er in der Champions-League zum Einsatz kommen. Die einzige Frage, die Sorge, die ich hätte, wenn ich Kane als meinen Spieler hätte, wenn er jetzt in der Champions-League spielt, wird er dann vielleicht in der Bundesliga geschont? Weil so ein bisschen angeschlagen wird er ja schon sein noch. Schwierige Frage, müssen wir den Mittwochabend abwarten, wie es dann bei Harry Kane aussieht. Erstmal grundsätzlich scheint aber nichts dagegen zu sprechen, dass er am Wochenende wieder dabei ist, sofern es jetzt keinen Rückschlag bei ihm gibt. Also die Bayern haben Bayern 04 Cottbus klar beherrscht, das habe ich schon gesagt. Nicht gewonnen, aber gut, wenn wir jetzt auf die Bundesliga schauen, das können die Bayern, glaube ich, verschmerzen. Man hat auch so das Gefühl in diesem Jahr, es werden nicht ganz so viele Punkte. Der Meister wird am Ende weniger Punkte haben als in der letzten Saison. Leverkusen wirkt nicht so, als würden sie da komplett durchmarschieren. Und bei allen anderen Mannschaften wird auch mal der eine oder andere Punktverlust da sein. Ich glaube, das kann man relativ entspannt sehen. Und deswegen glaube ich auch, bei Frankfurt vielleicht der Fokus mehr auf diesem Bundesligaspiel als bei den Bayern. Ja, beim Bayern ist jetzt Champions League, das ist erstmal wichtig. Und dann mal gucken, wie es in der Bundesliga aussieht. Und das glaube ich auch, was die erste Elf angeht. Also wir sehen vielleicht die erste Elf bei Aston Villa und dann sehen wir ein bisschen Rotation in Frankfurt. Coman, Sané, Palinha oder Leimer sind ja die ersten Rotationskandidaten oder aber auch ein Tell oder auch ein Müller, je nachdem, was mit Harry Kane ist. Also viel Unsicherheit bei den Bayern, aber okay, das sind wir ja im Prinzip gewöhnt. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Gina Ebimbe, 3,77 Millionen. Da ist Risiko dabei. Wir wissen noch nicht ganz genau, wohin geht die Reise. Aber er hat auf jeden Fall sein Standing wieder deutlich verbessert in den letzten Wochen. Ich bin sowieso eigentlich ein Fan von ihm. 3,77 ist noch ein gutes Preisschild. Kevin Trapp, 2,09 Millionen. Also ordentlich gefallen. Mega Schnäppchen, wenn er jetzt sogar schon wieder spielen würde. Generell. Klar wird er, wenn er dann wieder zum Einsatz kommen kann, nochmal um 1,5 Millionen etwa ansteigen. Also bei Trapp kann man jetzt schon ganz gut reingehen. Bei den Bayern, alle haben ihren Preis. Alfonso Davis, 7,27 Millionen, hat gespielt in dem Topspiel gegen Leverkusen. Das zeigt auch durchaus, dass er schon wieder einen sehr gestandenen Wert hat innerhalb dieser Mannschaft. Da hat er 7 Punkte gemacht, 7,27 finde ich da für einen Bayern vermeintlichen Stammspieler noch einen ganz guten Preis. Ja, fürs Gefühl vielleicht auch Sven Ulreich mal holen, ja, um ihn zu unterstützen jetzt, wenn der DFB gegen ihn ermittelt. Aber ansonsten, ja, wer ist das an Empfehlungen aus dieser Partie? Ich glaube, Bayern im Moment sehr, sehr gut drauf und ich glaube, sie setzen sich auch in Frankfurt durch. Ein 3-1 habe ich hier getippt.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein Spiel wird, in dem es wild wird und Frankfurt sich ein Unentschieden erkämpft. 2-2.
Ja, kann ich mir auch durchaus vorstellen, aus eben den genannten Gründen, dass unterschiedlicher Fokus bei diesem Verein auf diesem Spiel liegt. Letzte Partie des Spieltags. Der VfB Stuttgart empfängt die TSG Hoffenheim. Stuttgarter 1-3, wir erinnern uns, Auftaktniederlage in Freiburg. Danach ungeschlagen. 2 Siege, 2 Remis in der Bundesliga. Was auch daran liegt, dass die Offensive brummt, in den letzten 21 Bundesligaspielen immer getroffen. Das ist laufender Bestwert aller Teams und die beste VfB-Serie seit den 80er Jahren. Also es ist ein bisschen was her, bei der TSG ist genau umgekehrt. Die haben gewonnen zum Auftakt und dann 4 Niederlagen in Serie. Das ist eingestellter Vereins-Negativrekord und haben als einziger Bundesliga-Club die letzten 4 Spiele alle verloren. Und trotzdem Materazzo, ich will nicht sagen sicher im Sattel, aber die ganz großen Diskussionen, gut, vielleicht heben sie sich die Länderspielpause dafür auf, das zu machen. Oder man hört es auch außerhalb vom Kraichgau nicht, weil das Interesse nicht ganz so da ist. Aber okay, ist da auch ein bisschen in den Stich gelassen worden gegen Bremen eben durch diese rote Karte von Inzoghi. Aber vielleicht hast du da noch mehr Infos zu, Tim, du darfst uns auf jeden Fall mal einstimmen. Auf dieses Sonntagabendspiel warmig, wohlig vor dem Kamin sitzen und dann Stuttgart gegen Hoffenheim gucken.
Ach, herrlich, ja. Herrlich. Ja. Ja, wenn wir noch mal gerade die Trainer-Thematik haben. Ich hatte gelesen, dass sie ja jetzt mehrere Leute wohl schon angeblich angefragt haben. Am Wochenende saß dann ja jetzt David Wagner auch beim Spiel. Ist dann auch ein Kandidat. Eigentlich wollte man ja Sandro Wagner haben. Vielleicht hat man sich auch einfach nur beim Namen vertan. Der Sandro bleibt ja erstmal bei der Nationalmannschaft. Deswegen wird es vielleicht der David Wagner. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das Ende naht für Materazzo. Aber warten wir es mal ab. Die nächsten 2 Spiele zumindest. Sie haben ja auch noch ein internationales Spiel vor der Brust, bevor es dann nach Stuttgart geht. Die Stuttgarter Da können wir auch noch mal kurz drüber reden, über eine Person, die jetzt nicht fehlt, nämlich Atakan Karasor. Ungerechtfertigte gelb-rote Karte. Tatsächlich eine interessante Entscheidung gewesen in dem Spiel. Ne? Hast du es auch gesehen, nehme ich an?
Ich habe es gesehen, ja, selbstverständlich.
Ja, ja, das, ja. Dass man da, gut, in dem Moment ist schon eine sehr bittere Entscheidung, ja, wenn es eigentlich
ja umgekehrt ist. Ja, Maxi Arnold ist ja auch nicht bekannt für Schauspielerei, ne?
Ja. Ja. Ja, also bitter, dass er dafür vom Platz geflogen ist. Das wurde jetzt aufgehoben. Da kann man wieder ein bisschen sagen, ist das jetzt dann nicht eine Tatsachenentscheidung gewesen oder gilt das dann wirklich schon so als Wahrnehmungsfehler, dass dann die Aufhebung eines Platzverweises okay ist? Ich glaube, da gibt es dann noch genug Beispiele, wo im Nachhinein auch andere Vereine sagen würden, warum wurde denn ja, bei uns dann eine gelb-rote Karte nicht aufgehoben oder die künftig darauf verweisen könnten, auf diesen Fall jetzt?
Ich denke, es liegt daran, dass der Schiri selbst, Jablonski war es, glaube ich, ne?
Ja.
Dass Jablonski selbst nach dem Spiel gesagt hat, das war eine Fehlentscheidung, es tut ihm leid. So, dann kommst du natürlich schwierig wieder raus. Ja, das machen Schiris nicht häufig. Da gibt es immer
noch. Ist ja theoretisch trotzdem den Regeln nach, würde der DFB ja meistens sagen, ja, ist halt einfach doof gelaufen, ja, aber jetzt ist er halt das eine Spiel gesperrt. Genau. Jetzt hat man es aber aufgehoben. Ja. Das passiert halt nicht immer, wenn bei einer Fehlentscheidung, wo halt einfach auch mal eine Szene komplett falsch bewertet wird, ist das trotzdem dann öfter so, dass man halt Pech gehabt hat, in diesem Fall nicht.
Was man da wieder gesehen hat, ich sag mal, deutsche Schiedsrichterschule 1.0, ist ja, wenn es einen engen Zweikampf gibt, wo man merkt, irgendwas ist nicht sauber, derjenige, der schreit und am Boden liegt, muss gefoult worden sein.
Ja,
ja? Das ist leider. Das ist das wichtigste belohnt. Kriterium. Ja? Ja. Aber Maxi Arnold hatte unheimliche Schmerzen, hat er ja nachher gesagt. Das war überhaupt nicht geschauspielert. Mhm. Er hat da was gespürt. Er hat was gespürt in dieser Situation. Ja, das kann auch schmerzhaft sein, wenn du deinen Eisenstollen beim Gegenspieler vorne auf die Zehen draufstempelst. Das merkst du einfach, ne? Man geht das durch, klar, durch den Fuß, also kann man schon absolut verstehen. Habe ich eben bei Leverkusen ganz vergessen, aber da gab es ja auch, hast du dieses Interview von Granit Xhaka aus der Mixzone, wo er irgendwie feixend gesagt hat, wie sie da, wie er sich auf den Boden geschmissen hat, um Zeit zu spielen?
Ja, stimmt, hat er auch offen mal zugegeben.
Ja, wo ich denke, ja, das siehst du auch. Warum lässt du dich als Schiedsrichter so am Nasenring immer wieder, das ist doch... Du, also das.
Mich regt es auch in diesen Entscheidungen immer auf, wo es dann heißt, wo dann im Nachhinein kein Foul entschieden wurde, weil der Spieler, das heißt ja dann, ja gut, der hat sich ja auch nicht beschwert.
Ja.
Aber deswegen, dann, das ist ja unerheblich für, ob es ein Foul war oder nicht. Dann musst, deswegen, das ärgert mich dann auch. Es wird halt einfach belohnt. Du musst dann halt schauspielern, du musst alles noch schlimmer darstellen, als es ist. Ansonsten geben die Schiris dir dann das Foul oder die geben dir dann was.
Deswegen hat Ole ja nicht ganz Unrecht, ne, gehabt. Ja.
Ja.
Also, ja, naja, was das Zeitspiel, den Zeitspiel-Kommentar angeht. Ja, das hat Xhaka ganz offen gesagt. Es ist halt so, der sitzt dann da am Boden, du siehst genau, es geht nur darum, Zeit von der Uhr zu nehmen und irgendwie lassen sich die Schiris immer wieder am Nasenring durch die Manege ziehen und du weißt eigentlich, was Sache ist, ja. Runter, lass den dann, der soll vom Feld und dann lässt ihn mal 2 Minuten draußen stehen, bis ihn wieder reinwinkst. Das finde ich sowieso, bei solchen Situationen, du musst die Leute ja gar nicht direkt wieder reinwinken, lass ihn ein bisschen draußen stehen. Und dann muss man mal gucken, wie... Ob man es so nicht ein bisschen in den Griff bekommt.
Ich habe auch gedacht, als ich die Szene gesehen habe, Karasor Arnold, man hätte es ja eigentlich so lösen können. Eigentlich heißt es ja, der Schiri überprüft keine gelb-roten Karten der Videoassistenten.
Ja.
Allerdings war das ja durchaus eine Szene, wo man hätte sagen können, man überprüft mal auf Platzverweis Arnold.
Für,
Und wenn man das überprüft, dann kann man bei der Gelegenheit ja das andere ändern und sagen, okay, wir haben es gesehen, es ist dann gelb für Arnold, vielleicht kein Rot, aber dafür dann eben auch kein Gelb-Rot mehr für Karasor.
So ist es. Das wäre die beste Lösung gewesen, ja. Aber auf so kreative Ideen, das kann ich dann auch verstehen, dass man dann eben in der Zeit, die man da zur Verfügung kommt, als Videoassistent nicht kommt. Aber in dem Fall, das wäre in der Tat wahrscheinlich die beste Lösung gewesen. Ja. Jetzt ist ja angeregt, dass man bei gelb-roten Karten auch die Möglichkeit hat zu schauen, wenn es wirklich eine ganz klare Fehlentscheidung ist, dass es keine gelbe Karte ist. Ich meine, den Fall müsste es geben. Die Frage ist, ob man nicht sowieso eine Begründung gehabt hätte, weil der Wahrnehmungsfehler ist ja drin als ein Grund, wann der VAR, also wenn der falsche Spieler zum Beispiel verwarnt wird, dann darf der Videoassistent sich auch melden. Also wenn das Foul von Spieler X war, aber Spieler Y hat die gelbe Karte bekommen, dann darf sich der Video, kann er nicht da sagen, Wahrnehmungsfehler, Ja.
Dann wäre es übrigens dem Fall. Auch, Arnold hatte auch schon gelb, also dann wäre
es Es wäre sogar gelb-rot für Arnold gewesen, ja.
Sensationell. Wäre auch absolut korrekt gewesen.
Ja,
für
ja
die
gut,
Aktion.
Das weiß Arnold auch, deswegen liegt er brüllend am Boden, weil er denkt, dann kann ich zumindest aus der Situation keine gelbe Karte bekommen. Das hat geklappt.
Ja, interessante gut. Szene.
Kleiner aber jetzt Exkurs.
Wieder,
ja.
Genau.
Bei welchem Spiel waren wir hier? Ja.
Also, Stuttgart. Karasor ist also dabei. Es fehlt leider wieder Zagadou. Der Arme ist einfach jemand, der immer wieder Verletzungspech hat. Deshalb wieder ein Außenbandriss, fällt wieder eine Weile aus. Auch Diehl und Stergiou noch nicht fit. Fraglich noch Wagnermann. Wagnermann hat einen Schlag abbekommen, fehlte auch in der Champions League. Müssen wir noch abwarten, ob es bis zum Wochenende reicht. Aufs furiose 5-1 gegen den BVB folgten jetzt für den VfB dann 2 Remis in Serie, 2-2 in Wolfsburg, 1-1 gegen Prag. Die Rotation in der Zeit war dosiert. In der Champions League begann Stenzel für den angeschlagenen Wagnermann und Undav kam für Rieder rein. Es wird jetzt wahrscheinlich auch nicht die Riesenrotation gegen Hoffenheim geben, da aber die Offensive gegen Prag jetzt nicht komplett überzeugt hat, spricht da schon dafür, dass jetzt ein Rieder wieder reinkommt oder auch Führich oder El Bilal Touré mal eine Chance von Beginn an erhalten. Leveling und Demirovic wären dann die Kandidaten für einen Bankplatz zum Beginn. Bei Stuttgart muss man aber auch ein bisschen, ja, es ist nicht ganz so einfach zu sagen, was sie machen werden. Der Großteil wird wohl gleich bleiben. Dann auf Hoffenheimer Seite. Ja, Nsoki ist Bremens Held natürlich. Du hast schon ein Poster von ihm ausgedruckt, auch irgendwie oder so.
Neben Jens Storges Day. Ja,
genau. Da kann man sehr dankbar sein, dass er da den Bremer Comeback mit seinem Platzverweis ermöglicht hat. Er ist jetzt 2 Spiele gesperrt nach der Notbremse. Außerdem weiter nicht dabei sind Bebu, Prömel, Becker, Kabak und Jurasek. Fraglich noch Kramaric, der zuletzt 2 Mal gefehlt hat. Da hofft man natürlich sehr, dass der zurückkommt auf Hoffenheimer Seite. Ist auch in seinem fortgeschrittenen Alter einfach nicht zu ersetzen für Hoffenheim. Es tut extrem weh, sicherlich bei den Hoffenheimern, nach 3-0-Führung 4-3 verlieren, gerade in der Situation, in der sie sich eh schon befinden, mit den ständigen Niederlagen für Materazzo ist es eng, die Nachfolger lauern, er ist aber noch im Amt. Jetzt geht's Donnerstag erstmal in der Euroleague gegen Kiew. Letzte Woche hat er da bereits dosiert, rotiert, dann kam Gendry rein, Gendry, Gendré, es ist ja ein Franzose, ne? Ja. Gendré, der neu. Brün Larsen und Tabakovic kamen rein. Ich denke auch, dass diesmal wieder ein paar der stärker beanspruchten Spieler am Donnerstag geschont werden, um dann in Stuttgart mit der bestmöglichen Elf auflaufen zu können. Als Ersatzkandidat für Nsoki ist Drexler der wahrscheinlichste Kandidat. Der kam gegen Bremen auch rein. Es könnte aber auch Gendré in der Dreierkette spielen. Stach ist wieder fit, wurde gegen Bremen eingewechselt für den in der Defensive schon katastrophal spielenden Grilic. Kann sein, dass Stach dann die Position in der Abwehrzentrale übernimmt und Grilic ins Mittelfeld vorrückt, wo er sich ja auch vielleicht ein bisschen mehr zu Hause fühlt. Stach theoretisch auch, aber Materazzo schiebt ja gern einen von beiden nach hinten, weil man da nicht so viele Optionen hat. Dann ist noch die Hoffnung groß auf die Kramaric-Rückkehr. Der würde dann Bischof oder Tohumcu aus der ersten Elf verdrängen. Das würde ich so ungefähr bei Hoffenheim sehen. Auch hier gilt wieder, achtet ein bisschen drauf, was am Donnerstag passiert in der Euroleague, ob sich noch jemand verletzt oder wer da so draußen sitzt, um dann ein bisschen zu gucken, wer dann dafür am Wochenende spielen wird. Empfehlen würde ich, auf Stuttgarter Seite, da Wagnermann noch angeschlagen ist, Stenzel für 1,5, eine günstige Wahl, wenn man noch einen Verteidiger braucht fürs Wochenende. Interessant ist auch Al-Dakil, gilt als eine große Hoffnung für die Innenverteidigung. Bisher konnte er noch nicht spielen, aber er nähert sich, er ist jetzt langsam bereit, kostet 2,8. Auf Dauer kann man schon damit rechnen, dass er irgendwann Rouault ersetzen darf, gehe ich mal von aus. Zagadou hingegen kostet immer noch 3 Millionen, also falls ihr den noch im Team habt, schnell raus damit, denn der wird so bald nicht mehr auf dem Platz stehen. Auf Hoffenheimer Seite, auch wenn ich gesagt habe, Bischof oder Tohumcu muss raus, Tohumcu eigentlich schon ein interessantes Talent, 2,16 Millionen, hat bisher erst 6 Punkte gemacht, ich würde ihn aber nicht komplett abschreiben. Auf die Dauer, auf längere Sicht, finde ich, ist das ein spannender Spieler, den man auch noch im Team haben kann, aber man kann jetzt noch nicht drauf bauen, dass er jetzt direkt der Leistungsträger für euch ist. Ich denke auch, dass es am Wochenende, an diesem Sonntag, wieder ein Sieg für die Stuttgarter sein wird. Sie werden 3-1 gewinnen, sage ich.
Ja, ich gehe sogar eins höher. Stuttgarts Offensive nach dem 1:1 enttäuschend in der Champions League schießt man sich die Seele vom Frust. Werder hat 4 Tore gemacht gegen Hoffenheim. Das hat Stuttgart auch im Tank. 4:1.
Geht die Seele vom Frust, hast du gehört?
Die Seele vom Frust geschossen, ja.
Ja, ja, okay, ja. Okay, machen wir das.
Ja, das ist natürlich. Man muss auch mal was wagen. Ja, ja, auch mal neue Worte.
Mal was Neues.
Ja, 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 ein bisschen neu zusammenwürfeln. Ja, Leute mal überraschen. Gut, mal sehen, ob wir euch überraschen können mit unserer Top 3 der Woche. Besten Optionen zwischen 2 und 5 Millionen. Da haben wir beide mal Ausschau gehalten. Und Tim, du darfst mal sagen, wen hast du da auf deiner 3?
Ja, auf der 3 schaue ich nach Augsburg zu Dimitrios Giannoulis. 4,04 Millionen ist sein Wert. Er hat 21 Punkte bisher geholt. Augsburg, im Allgemeinen ja eher eine offensiv schwache Mannschaft, haben erst 7 Tore erzielt. Und Giannoulis war als linker Schienenspieler auch nur an einem davon per Vorlage direkt beteiligt. Trotzdem macht er mehr als 4 Punkte im Schnitt pro Spiel. Er ist gesetzt bei Augsburg, ist wertvoll und auch für euer Team interessant deswegen.
Ja, hatte ich auch drauf, habe ich dann wieder gestrichen, weil ich gesehen habe, dass du ihn in der Top 3 hast, auf jeden
geklaut.
Fall.
Geklaut.
Ja, genau. Also auch richtig gut performt noch bei einem 0:4 in Leipzig. Meine Nummer 3, das ist Thomas Schwanzscharer. 3,57 Millionen ist nur die 3, weil ein Risiko dabei ist, aber zumindest kurzfristig rechne ich eigentlich damit, dass er beginnen darf für die Gladbacher. Und eigentlich hat man natürlich auch große Hoffnung, dass er langfristig eine wichtige Rolle spielen kann. 3,57 ist im Sturm wirklich ist nichts. Ja? Jeder, der sich die Schuhe unfallfrei bindet, kommt schnell auf einen Marktwert von um die 3 Millionen. Deswegen bei Schwanzscharer würde ich auf jeden Fall noch reingehen und dann in der Länderspielpause schauen, wie war die Performance am Wochenende. Ist das was ich langfristig auch sehe? Oder stoße ich ihn dann ab, vielleicht sogar mit einem kleinen Gewinn. Freitagabend ist das Spiel in Augsburg, auch da kleiner Bonus. Ihr seht, ob er spielt oder nicht, könnt unter Umständen noch darauf reagieren. Das finde ich spannend. Ich rechne mit ihm in Augsburg in der Startelf. Und dafür finde ich 3,57 Millionen noch einen sehr, sehr guten Preis.
Absolut. Wo wir schon bei günstigen Stürmern sind, vergleichsweise günstigen Stürmern, ja. Da sind wir auch, finden wir auch bei St. Pauli jemanden, nämlich Oladapo Afolayan. 4,08 Millionen kostet er, 22 Punkte bereits geholt. Er hat sich ins Team gespielt, zuletzt 2 Spiele in Folge von Beginn an gespielt und 8 Punkte jeweils geholt. Wohlgemerkt hat er zwar am letzten Wochenende ein Tor und eine Vorlage zum 3:0 gegen Freiburg beigesteuert, in der Vorwoche hat er aber auch 8 Punkte beim 0:0 gegen Leipzig gemacht. Also durch seine Torbeteiligung ist er jetzt sowieso erstmal gesetzt, wird drinbleiben und daher eine sehr interessante Option, weil er eben auch ohne Tore Punkte holen kann.
Ja, ja, ist also der Gegenentwurf zu Johnny Burkhardt im Prinzip, ne? Kann man so sagen.
Ja.
Ja. Gut, meine Nummer 2, da gehe ich mal in die Abwehr. Benedikt Gimba aus Heidenheim, 3,71 Millionen ist der Marktwert, hat eine richtig schlechte Partie gemacht in Dortmund. Da hat Heidenheim 2:4 verloren, da hat er minus 1 Punkt gemacht. Ansonsten in den restlichen 4 Partien 18 Punkte geholt, also im Schnitt über 4 und das Ganze ohne Tor noch. Von daher punktet er dann, wenn es nicht richtig Gegentore hagelt, richtig, richtig gut. Wir haben schon gesagt, Heidenheim sehr stabil, auch in diesem Jahr Gimba gesetzt neben Mainka, deutlich günstiger, finde ich einen sehr, sehr guten Einkauf für 3,71.
Absolut, richtig guter Verteidiger.
Ja.
Ja, ich gehe nochmal in den Sturm und habe da jemanden, für den Ähnliches gilt wie für Afolayan, nämlich Benedikt Pichler von Kiel. Kostet ein bisschen mehr, 4,87 Millionen, aber auch für einen Stürmer immer noch günstig. 24 Punkte hat der schon, obwohl er erst ein Tor erzielt hat und ansonsten keine anderen Torbeteiligung hat. Also ähnliche Situation wie bei Afolayan. Ein Angreifer von Kiel, vom Tabellenletzten, der so gut punktet, das ist schon viel wert. Er ist auch gesetzt, stand immer in der Startelf, die letzten 4 Spiele auch über 90 Minuten. Also kann man auch, wie man sieht, wieder mit Stürmern, die nicht oft treffen, kann man auch gut punkten. Dementsprechend Pichler eine sehr gute Option in diesem Marktsegment.
Ja, okay. Ich habe lange überlegt, wen ich auf die 1 setze. Habe mich dann aber auch dazu entschieden, dass da eigentlich ein Bremer stehen muss. Romano Schmid hatte ich so ein bisschen dafür im Hinterkopf. 4,9 Millionen ist für mich auch eine absolute Kaufempfehlung. Aber da hättet ihr wahrscheinlich gedacht, jetzt komm nicht schon wieder mit der alten Leier. Ja, wissen wir doch. 4,6 ist sogar nur sein Marktwert. Ja, finde ich zu wenig für Schmid. Habe mich also dagegen entschieden, ihn hier zu nehmen, sondern ich habe Derek Köhn für euch. Gefällt mir sehr, sehr gut, wie er sich eingeführt hat bei Werder. Punktet auch wirklich gut bislang. Also hat jetzt das erste Mal in der Startelf gestanden in Hoffenheim. Da waren es dann nur 2 Punkte. Aber zuvor gegen die Bayern zur Pause eingewechselt, hat da positiv Punkte gemacht. Also auch wenn es nur einer ist beim 0-5, nimmt man das mit. Ich glaube aber, perspektivisch ist bei ihm viel, viel mehr drin. Er wird Tore schießen, er wird Torbeteiligung sammeln. Er hat einen super, super guten Abschluss, hat in Hoffenheim auch getroffen. Allerdings stand davor knapp im Abseits, deswegen zählte das nicht. Aber wenn er von der linken Seite kommt, wuchtiger Abschluss in die lange Ecke, also das eine oder andere Tor, werden wir von Derek Köhn noch sehen. Eins hat er ja schon gemacht in Mainz, da gab es 11 Punkte. Und solche Spike-Spiele würde er immer mal wieder drin haben. Deswegen ist Köhn meine Nummer 1 und ich erwarte wirklich relativ viel von ihm. Zumal man auch bedenken muss, dass Werder ein relativ happiges Auftaktprogramm hatte, hatten schon Dortmund, hatten schon die Bayern. Und irgendwann so Mitte der Hinrunde, glaube ich, wird es dann ein bisschen einfacher perspektivisch. Und ich glaube, Köln bleibt drin, unabhängig davon, wann in Jimma zurückkommt. Deswegen meine Nummer 1.
Ja, ich habe mich extra von den Bremern ferngehalten, weil ich dachte, das überlasse ich dir. Aber ja, ich hatte da auch so gedacht, so ein Agu unter 5 wäre auch spannend gewesen. Oder gut, Stay hat jetzt einen Dreierpack gemacht, ist aber auch noch für unter 5. Aber ja, das
Stay muss man halt abwarten. Er hat da 24 seiner 32 Punkte in einem Spiel gemacht.
Ja, ja.
Es ist bei ihm aber schon so, dass das ist ja das, was ich schon mal immer angemerkt habe. Er kommt halt oft in diese gefährlichen Situationen. Also er macht da viel richtig. Und dann ist der Abschluss halt scheiße. Ja? Wenn er jetzt vielleicht mit diesen 3 Toren im Rücken da ein bisschen ruhiger wird, dann ist er vielleicht doch jemand, der 10 Saisontore machen kann, ja? Wenn es richtig gut läuft. Aber ich bin da noch skeptisch, ob ein Spiel da wirklich schon das alles über den Haufen wirft, was wir bis jetzt von ihm gesehen haben. Und ob das nicht ein einmaliges Ereignis bleibt für Jens Day. Gut, damit wären wir durch, Tim.
Ja, war doch wieder schön.
Ja, genau. Und dann wollen wir schauen, was die restlichen 5 Mannschaften, die jetzt noch im Einsatz sind, aus der Bundesliga international zustande bringen. Ihr da draußen macht's gut. Genießt die Europapokalwoche und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Tim, erstmal vielen Dank für deine Expertise.
Sehr gerne.
Nächste Woche bin ich auch auf dem Beifahrersitz. Nick macht die Moderation, so ist das der Plan. Darauf könnt ihr euch also schon mal freuen. Bis dahin, macht's gut. Ich bin euer Gastgeber, Florian Rhein.
Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, da spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen.
Mich her.
Weg. Alle weg.
Also ich weiß nicht, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen.
Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.
Das ist eine absolute Frechheit, ist das.
Schluss aus, Nikolaus.
Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.